ist einfach. Der Podcast von und mit Jan Fitschen und Laufen.de.
Und damit herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es geht los. Laufen ist einfach. Hier unser Podcast. Heute wieder eine von den absoluten Runners-Nerd. Ja, Staffeln hier, ne? Einmal im Trainingslager. Und ich habe einen dabei, der ist wirklich der absolute Ober-Runners-Nerd, weil er ist unter anderem schon seit Ewigkeiten dabei, einfach extrem erfolgreich, selber früher als Hochleistungs-, als Profisportler, jetzt aber auch noch als Trainer, als Coach, als Organisator, so einfach alles, was es so zu tun und zu machen gibt, rund um das Thema Laufen. Auf jeden Fall auch für Leute, die nicht ganz bekloppt im Laufsport unterwegs sind, ja, richtig spannende Sachen dabei, aber heute wirklich für alle. Für den Laufeinsteiger würde ich sagen, genauso wie für den, der jetzt sagt, ich möchte im nächsten Jahr auf jeden Fall meinen Marathon unter 2 Stunden laufen. Ne? Für diese komplette, jetzt gucke ich mal, ob eine Reaktion kommt an meinem Gegenüber. Ja? Kriegen wir auch hin, ne? Marathonpläne für unter 2 Stunden ist kein Problem. Ja, ne? Vielleicht wir gemeinsam zumindest. Also auf jeden Fall ein, der es tatsächlich geschafft hat, diese ganze Expertise, diese Erfahrung aus dem Hochleistungssport eben mit rüberzubringen, weiter aktiv zu bleiben, zu sein im Freizeitsport mittlerweile als Autor, als Trainer, ja, als Experte unter anderem auch bei laufen.de, ja, läuft das Magazin, zufällig hier unser Medienpartner von diesem Podcast. Liebe Leute, ich freue mich ganz, ganz riesig, dass ich heute für euch hier am Mikrofon habe, Carsten Eich. Herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne. Also richtig cool. Unter anderem ein Punkt natürlich, warum du heute dabei bist. Du hast jetzt auch ein Buch geschrieben, aber dazu kommen wir später. Ganz, ganz spannende Bio bei dir. Dieses Sportliche natürlich in erster Linie, aber auch alles, was danach gekommen ist. Bisher geht noch einiges weiter. Ich fand's echt witzig. Ich habe gerade auch noch mal recherchiert und einige Sachen, die wusste ich. Aber die habe ich dann wieder vergessen. Und jetzt, heute, haben wir die Chance, darüber noch mal zu quatschen. Also, du bist mittlerweile, ja, korrigier mich mal, aber 52 Jahre alt, so um den Dreh, ja?
Genau.
Also, genau. Ja, genau. Sehr schön. Hast angefangen tatsächlich als klassisch, wie ich auch früher mal, ein bisschen länger bei dir die Strecken gekriegt, ne? Als Bahnlangstreckenläufer, 5000 und 10.000 Meter, warst 92 schon bei den Olympischen Spielen mit am Start, bist dann auf die Straße, ins Straßenlauf gewechselt und da hat's, ich fange mal direkt damit an, da hat's mal direkt so richtig gekracht. Und zwar 1993 mit dem Europarekord, ja, nicht nur deutscher Rekord, Europarekord damals im Halbmarathon, 1:00:34, stimmt, ja?
Genau.
Krasses Ding, wäre damals sogar fast Weltrekord gewesen, so auch wieder abgefahren, wie das ist, man haut so ein Ding raus und genau einen Tag vorher läuft so ein anderer Vogel, ja, Moses Tanui damals, mit 59,47 als erster Mensch überhaupt unter einer Stunde. Ne, sonst hättest du damals nicht nur einen Europarekord, sondern wie abgefahren ist das denn, einen Weltrekord im Halbmarathon gehabt. Aber dieser Europarekord, ne, der natürlich dann auch deutscher Rekord war, hat gerade als deutscher Rekord dann extrem lange auch Bestand gehabt. Ziemlich genau bis letztes Jahr, nämlich alles täuscht. Quatschen wir gleich auch nochmal drüber. Wahnsinn. Also ne, meine Bestzeit 63 im Halbmarathon, ne, da ist so eine 60 tief oder 60 Mitte hier nochmal ein ganz anderer Schnack. Dann warst du nachher auch im Marathon natürlich sehr erfolgreich, unter anderem Dritter beim Hamburg-Marathon erstmal, hast 98 beim Köln-Marathon gewonnen, bist 1999 nochmal Zweiter und Deutscher Meister in Hamburg geworden, Bestzeit 2:10:22, ja, auch da ist Wikipedia gut informiert und ich damit auch.
Korrekt. Ist noch die aktuelle Bestzeit und wird es auch bleiben.
Ja, wer weiß. Vielleicht versuchst du es jetzt auch noch mal mit Carbon-Schuhen. Also richtig krass, 2:10 im Marathon schon damals, zigfacher deutscher Meister, dann 2007 irgendwann dann doch der Rücktritt vom Hochleistungssport und jetzt eben unterwegs unter anderem als Trainer im Freizeitsportbereich, in Laufcamps, als Experte bei laufen.de, als Buchautor, als Cheforganisator unter anderem jetzt beim Silvesterlauf in Peuerbach, also eine riesen Vita und worüber wir auch auf jeden Fall gleich noch sprechen müssen. Ja, das Intro dauert hier schon wieder 10 Stunden, das ich hier mache. Tut mir leid, bei dem, was es über dich alles zu erzählen gibt. Ja, worüber wir auch auf jeden Fall gleich noch sprechen müssen. Der Carsten war unter anderem ganz kurz mal Trainer von Sabrina Mocky Mockenhaupt. Und da kriegen wir heute natürlich die ganzen pikanten Details zu hören, wie das funktioniert hat und was vielleicht nicht so gut funktioniert hat. So, Carsten, langes Intro. Aber jetzt musst du mir nochmal helfen. Ich hab's nicht rausgekriegt. Wie viele deutsche Meistertitel hast du denn jetzt eigentlich insgesamt gesammelt?
Also ich denke mal, deutlich weniger als du, auch viel, viel weniger als Mocky. Ich kann es gar nicht so genau sagen. Klar, deutsche Meisterschaften waren schon immer wichtig auf der Bahn. Hatte ich ja so ein bisschen meine Probleme mit dem Endspurt. Das war nicht ganz so mein Thema. Das heißt, da gab es dann öfters mal einen Dieter Baumann natürlich gerade, der ja die Goldmedaillen dann in Serie abgeholt hat. Auf der Straße hat es ganz gut funktioniert, aber auch da war natürlich der Stellenwert der deutschen Meisterschaften auf der Straße noch ein bisschen anders als heute. Sie waren nicht in große Veranstaltungen integriert, und von daher war es dann im Marathon eigentlich ja meist uninteressant, in Anführungsstrichen, an den deutschen Meisterschaften teilzunehmen. Halbmarathon, 10 Kilometer Straße schon eher, da habe ich ein paar gesammelt, aber genau wie viele kann ich gar nicht sagen.
Ja, finde ich wieder super witzig, aber irgendwann relativiert sich tatsächlich das und das ist tatsächlich so, gerade im Straßenlauf, ne, dieses beim Marathon einen großen Citylauf zu gewinnen, ist teilweise einfach deutlich interessanter, als eben einen deutschen Meistertitel dann da zum 15. oder 16. Mal dann da irgendwie einzusammeln, ist immer ein bisschen schwer zu erklären, aber so ist es teilweise. Heute manchmal etwas anders, wenn dann eben gesagt wird, naja, die deutschen Meisterschaften finden zum Beispiel dann irgendwie in Hannover, in Hamburg oder sonst wo statt. So dass man das Ganze kombinieren kann, ist ein Riesenvorteil. Aber ja, es waren einige Titel auf jeden Fall bei dir. Und schön finde ich eben dieses, ne, du hast wahrscheinlich so Typen wie den Dieter Baumann, ja, oder so wie ich das dann war, im Wettkampf auch nicht so gerne gemocht, oder? Schön hinterherrennen und dann im Endspurt dich dann umnieten. Das ist assig.
Also genau genommen hatte ich natürlich da sozusagen, ja, eigentlich nur eine Chance, indem ich eher offensiv gelaufen bin, eher versucht habe, Rennen frühzeitig für mich zu entscheiden. Der eine oder andere, der sich vielleicht noch an ein Rennen erinnert, der wird manchmal gefragt haben, warum läuft der so schnell an? Warum geht der schon auf dem ersten, zweiten, dritten Kilometer an die Spitze und versucht, ein Loch zu reißen? Das war so ein bisschen meine Taktik halt, um es den Endsport-Freaks wie Dieter Baumann, wie Jan Fitschen, etwas schwerer zu machen, weil wenn die von Anfang an ein sehr, sehr hohes Tempo laufen müssen, dann wird es mit ihrem Endspurt hinten raus natürlich auch kein Selbstläufer. Gut, Dieter Baumann hatte natürlich eigentlich immer das Niveau, auch da mitzugehen, aber auch da habe ich auf der Straße das ein oder andere Rennen sogar gegen ihn gewinnen können, so wie du auf der Bahn dann auch mal. Aber das sind natürlich andere taktische Voraussetzungen. Das macht es natürlich bei internationalen Meisterschaften dann nicht einfacher, weil ich mir bei Olympischen Spielen nicht getraut habe, gegen die komplette Weltelite vom Start weg massiv aufs Tempo zu drücken, zumindest nicht immer. Und von daher war ich da ein bisschen eingeschränkt, was die taktische Herangehensweise betrifft. Aber so sind natürlich dann auch schnelle Zeiten und auch Rekorde oder Bestzeiten zustande gekommen.
Ja, das ist tatsächlich so, ne? Es gibt auf der einen Seite die Leute, die halt eben so wie du einfach mental brutal hart zu sich selber sein können, die einfach von vornherein aufs Tempo drücken können, weil sie es auch müssen letzten Endes, ne? Dann kriegt man im Zweifelsfall eher mal eine schnelle Zeit hin. Und auf der anderen Seite gibt es eben so die Typen, die eher so die Meisterschaftsläufer sind, die sagen, boah, nach der Hälfte, wo es mir richtig wehtut, da schon voll Stoff zu geben, das kriege ich nicht auf die Kette. Ich verstecke mich und verlasse mich auf meinen Endspurt. Ne, also so gibt es tatsächlich im Langstreckenlauf auch ganz, ganz verschiedene Typen. Am besten ist es natürlich, ne, wenn man beides kann, aber das gibt es ganz selten. Also da habe ich auch noch nicht viele erlebt. Und ja, wie gesagt, du musstest dann tatsächlich eben diesen Weg gehen, ganz, ganz früh schon auf die Tube zu drücken. Habt ihr das trainiert, sowas auch mit irgendwelchen speziellen Mentalstrategien oder sowas? Oder ist das einfach was du dir selber angeeignet hast, selber erarbeitet hast im Laufe der Zeit?
Also ich glaube, Mentalstrategien waren es nicht wirklich. Es war eher dann auch wirklich schon ein Abbild des Trainings. Also ich habe auch schon in jungen Jahren sehr, sehr viel trainiert. Wir haben auch sehr, sehr intensiv trainiert. Und ich hatte auch eine relativ starke Trainingsgruppe um mich rum und habe auch da natürlich von Anfang an versucht, mich durchzusetzen und das auch schon bei Tempolaufeinheiten. Und habe auch da gemerkt, dass ich das Tempo alleine im Notfall auch lange hochhalten kann. Ja, also auch da war das dann natürlich schon ein Abbild von den Wettkämpfen, die dann daraus gefolgt sind. Weil sowas kriegt man ja nicht als Kind irgendwie mit. Klar, in Jugendalter versucht man jedes Rennen von vorne zu gewinnen und weiß vielleicht gar nicht, wie die Taktik am besten aussehen würde. Aber bei mir war es relativ schnell klar, dass, wenn eine Gruppe auf die Zielgerade gegangen ist, dass ich dann eher einen der hinteren Plätze innerhalb dieser Gruppe belegen würde.
Scheiße, ja.
Und daran kann man auch nicht viel im Training ändern. Ja, wahrscheinlich waren diese schnell fasrigen Muskeleinheiten einfach nicht da. Und von daher gab es nur das Thema selber Druck machen. Das haben wir trainiert. Das hat dann auch im Wettkampf meistens ganz gut funktioniert.
Ja, kann man, glaube ich, so sagen, wenn man auf deine Erfolgsgeschichte zurückguckt. Das hat schon verdammt sehr, sehr oft gut funktioniert. Du hast es gerade auch angesprochen und ich habe ja auch nicht ohne weiteres da direkt am Anfang gefragt, wie alt du eigentlich bist. Du hast schon als Jugendlicher sehr viel und sehr hart trainiert. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass du tatsächlich einer von den letzten Athleten bist, die noch das Fördersystem in der DDR mitbekommen haben. Ne? Natürlich wirklich nur noch so in den letzten paar Jahren irgendwie, aber wie genau hat das bei dir ausgesehen? Bist du schon tatsächlich durch irgendein Sichtungsprogramm als Fünfjähriger irgendwie so hier, ne, Eichi, 5 Jahre alt, du wirst Marathonläufer irgendwann mal in 15 Jahren? Und wie ging das dann so weiter? Ich habe so abgefahrene Sachen gefunden jetzt. Er wurde dann unter anderem irgendwann nach Leipzig delegiert von seinem eigenen Verein. Das klingt ja schon ganz schön nach, boah, ich sag mal, Schleiferei auch wirklich.
Ja, also definitiv. Ich habe natürlich vom Kinder- und Jugendsportsystem in der DDR profitiert. Komme später vielleicht dazu. Dann natürlich auch genau zum richtigen Zeitpunkt mit der politischen Wende dann natürlich auch die Möglichkeit zum Profisport gehabt. Aber die Anfänge waren im Endeffekt so, dass man, und das war ein Vorteil einfach in der DDR, dass sich die Trainer aus den Vereinen im Schulsport umgeschaut haben nach Talenten. Bei mir fing es an, im ersten, zweiten Schuljahr, also Alter 6 bis 8 Jahre, wollte man aus mir einen Schwimmer machen. Das heißt, ich habe erstmal im Schwimmen begonnen. Aufnahmekriterium für das Talent war damals, sich zu trauen, vom Startblock ins Wasser zu springen. Das habe ich geschafft. Das Ganze war dann nicht so erfolgreich, dass man mir nach 2 Jahren vor den großen Ferien gesagt hat, okay, im Herbst, wenn die Schule wieder losgeht, brauchst du nicht mehr zum Training zu kommen. War natürlich für mich erstmal ein bisschen Verwunderung, wobei für mich eigentlich die Motivation am Schwimmtraining eher an der warmen Dusche danach lag, als sich im kalten Wasser zu bewegen. Das war einfach nicht mein Ding. Von daher war es eine super Entscheidung und ich wurde dann relativ schnell auch für die Leichtathletik gesichtet. Bin da dann bei Dynamo Leipzig Nordwest mit 8 Jahren, 8,5. Boah, also genau, das war dann 3. Schuljahr. Habe da eben angefangen bei einem Verein, der zu Dynamo, also zur Polizeisportgemeinschaft gehörte. Und das hat ganz gut funktioniert. Wenn auch nicht in allen Disziplinen der Leichtathletik. Wir haben gerade schon über meinen Endsport gesprochen. Von daher war alles schnell technische nicht ganz so mein Ding, musste ich natürlich trotzdem am Anfang machen. Es gab zum Beispiel dann für die Teilnahme an der Spartakiade, wenn wir, wo ich dann über 800 oder 1500 Meter teilnehmen wollte, musste ich auch eine gewisse Punktzahl im Fünfkampf erreichen, sonst hätte ich keine Startberechtigung gehabt. Also da hat man schon Wert drauf gelegt, dass der im Nachwuchsbereich die Ausbildung halt auch relativ breit war. Das hat gut funktioniert, also das war ein guter Schritt. Endete dann aber darin eigentlich, dass ich auf die Kinder- und Jugendsportschule nach Berlin hätte gehen sollen, weil Dynamo Berlin hatte in Berlin eine zentrale Kinder- und Jugendsportschule. Das hätte bedeutet, dass ich mit 13 Jahren von Leipzig nach Berlin hätte umziehen müssen ins Internat, 6 bis 8 Wochenenden im Jahr zu Hause gewesen wäre, den Rest in Berlin. Das hat meinen Eltern nicht so ganz gefallen, mir auch nicht, und von daher haben wir uns dagegen entschieden. Was auch wieder damit zu tun hatte, dass ich von heute auf morgen den Hinweis bekommen habe, dass ich nicht mehr zum Training kommen brauche, obwohl ich, glaube ich, einer der Besten im Bezirk oder im Kreis Leipzig war. Aber wir haben uns halt gegen die, wie du es gerade ausgedrückt hast, gegen die Nominierung zur Kinder- und Jugendsportschule in Berlin entschieden. Und damit war der Sinn des Trainings aus Sicht von Dynamo Leipzig sozusagen nicht mehr gegeben. Ich hatte dann Glück, dass ich, weil ich ja in Leipzig gewohnt habe, relativ schnell der Lauftrainer vom SCDAFK, also von der Leipziger Kinder- und Jugendsportschule, auf mich aufmerksam geworden ist und gesehen hat, dass es jetzt eine Möglichkeit gibt, mich nach Leipzig zur KJS zu holen. Und das haben wir dann ja entsprechend gemacht. Ab dem achten Schuljahr, also mit 14, bin ich dann in Leipzig auf die Kinder- und Jugendsportschule gegangen, habe beim SCDFK trainiert und dann wurde das Ganze natürlich schon ja deutlich professioneller noch.
Ja, warum war das nicht von Anfang an eine Option, dass du da in Leipzig dann bleibst? Warum hieß es hier, jetzt musst du irgendwie nach Berlin?
Weil ich rein zufällig bei dem Verein oder für den Verein Dynamo Leipzig Nordwest in der Schule gesichtet wurde. Das heißt, es ging nach Stadtbezirken, war natürlich am Anfang niemandem bewusst. Ja. Und von daher, hatte ich eigentlich oder hatte die Kinder- und Jugendsportschule in Leipzig keinen Zugriff auf die Nachwuchsathleten sozusagen von Dynamo Leipzig. Und erst als wir uns dagegen entschieden haben, war dann der Weg sozusagen frei.
Abgefahren. Das heißt, du warst im Prinzip kurz davor, schon in dem Alter aus dem Leistungssportsystem rauszufliegen, weil du dich gegen die eine Sportschule entschieden hast und dann hast du aber eben Glück gehabt, dass die anderen aufmerksam genug waren und gesagt haben, hier, guck mal, das Talent, das können wir hier entsprechend bei uns weiter fördern.
Es hätte passieren können. Also das war sicherlich von mir als Jugendlicher natürlich so noch nicht zu Ende gedacht. Ja. Also auch da gab es gewisse Schranken oder gewisse Zwänge, sage ich mal. Ja, und von daher hätte das durchaus passieren können. Glücklicherweise hat es dann noch ganz gut funktioniert. Und ich bin dann sehr erfolgreich auch beim SCDFK unterwegs gewesen vor der Wende.
Ja, und wie ging das dann weiter? Also klar, Sportschule, da kriegst du dann die entsprechende Förderung und du hast gerade auch schon ein paar Mal gesagt, ja, vor der Wende und dann kam irgendwann die Wende, da konntest du dann wirklich richtig Profisportler werden. Wie hat sich diese Karriere dann, also abseits der sportlichen Erfolge, dann auch so weiterentwickelt für dich?
Also es war eigentlich ganz, ganz spannend. Ich habe dann ab dem 15., 16. Lebensjahr dann auch schon bin ich in die Trainingsgruppe von Wolfgang Heinig gekommen, heute bekannt als Erfolgstrainer von den ganzen Medaillen von Gesa Krause. Und das war natürlich dann nochmal ein Schritt auch, wo das ganze Training professioneller aufgestellt wurde. Ich habe gerade gesagt, Kinder- und Jugendsportschule, es hat dann eigentlich sozusagen der Trainer ein bisschen Einfluss gehabt, wann unsere Unterrichtsstunden stattgefunden haben. Das heißt, wir haben meistens schon früh am Morgen trainiert, über Mittag dann die Schule gemacht und am Nachmittag ein zweites Mal trainiert, auch schon in dem Altersbereich. Und von daher war das natürlich dann eine ganz gute Geschichte. Ich habe dann noch eine Ausbildung gemacht als Drogist. Also ich bin gelernter Drogist. Meine Eltern hatten eine Drogerie, die ich übernehmen wollte. Da ist natürlich dann durch den Sport und auch durch die Wende nichts draus geworden. Aber die kaufmännische Ausbildung habe ich dann auch noch kurz vor der Wende sozusagen abgeschlossen. Und für mich kam natürlich dieser Übergang dann 1989 zum optimalen Zeitpunkt. Ich war im Sommer 89 Junioren-Europameister über 5000 Meter, noch für die DDR. Und ein paar Wochen später ging die Mauer auf und ab 1991 konnte ich dann als Profi unterwegs sein und entsprechend natürlich dann auch mit den vielen neuen Dingen, die erstmal keiner kannte, sozusagen dann versuchen, das Ganze auf professionelle Füße zu stellen und dementsprechend dann auch wieder die Grundlage für den Sport zu haben.
Ja, jetzt nochmal einen Schritt zurück. Dadurch, dass du so früh angefangen hast, hast du eine ungefähre Vorstellung, ich sag mal, als du 15 warst, wie viele Kilometer pro Woche bist du gelaufen und wie hat vielleicht ein ruhiger Dauerlauf ausgesehen, in welchem Tempobereich? Also muss nicht exakt sein, ne? So, nur um so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie früh ihr welche Intensitäten und Umfänge trainiert habt, ne? Weil gerade du hast es angesprochen, Wolfgang Heinig, ne? Als Trainer, der ist auch heute nicht dafür bekannt, dass er also die Leute in Watte einpackt, ne? Sondern da wird schon richtig marschiert. Und das muss bei euch ja dann auch echt extrem abgegangen sein, auch schon damals, ne?
Also ich glaube, dass ich das Glück hatte, dass wir die ersten Jahre Kinder- und Jugendsportschule noch ich sage es jetzt mit Anführungsstrichen, vernünftig trainiert haben. Also da gab es schon Athleten, die mehr gemacht haben. Das heißt, unser Jugendtrainer beim SCDFK hat da noch auf einen langfristigen Aufbau geachtet. Ich war damals auch noch nicht DDR-Spitze. Also ich sage jetzt mal DDR-Meisterschaften, Altersklasse 14, 15, da gab es mal eine Medaille, aber ich war jetzt nicht die Nummer 1 in der DDR, okay, in dem Altersbereich. Das kam dann ein bisschen später und wie gesagt, dann mit Wolfgang Heinig, klar, dann haben unsere Trainingsumfänge schon zugenommen. Ich kann ja mal ganz schnell hier in meinen Ordner schauen. Ich habe die alten Protokolle hier direkt vor mir.
Leute, hier ungeschminkt und live machen wir das Ganze hier. Da wird noch mal in die Akten geguckt. Jetzt bin ich mal gespannt. Ihr könnt jetzt beim Zuhören ganz kurz, könnt ihr jetzt mal überlegen, ja, ne, was ihr meint. Wir suchen mal was raus. Was für ein Alter kannst du uns vorschlagen? Von wann hast du was?
Also hier wäre jetzt zum Beispiel 87, also da war ich 17.
Okay, jetzt ganz kurz Ruhe. Jetzt dürft ihr mal überlegen, liebe Leute, mit 17, Eichi, was für Umfänge und wie hat vielleicht so ein typischer Dauerlauf ausgesehen? Ich gebe euch jetzt mal 3-4 Sekunden zum Nachdenken. Da könnt ihr jetzt mal beim Podcast hören hier in euch gehen und überlegen, was ihr mit 17 so gemacht habt. Ne? Und jetzt hören wir uns an, was einer gemacht hat, der damals schon richtig durchgestartet ist. Hast du was gefunden, Carsten?
Ja, also ich sag mal, die Wochenumfänge liegen eigentlich alle so im Bereich 150 Kilometer.
mit 17, mit jo.
2, 4, 6, 8, 10, 11 Trainingseinheiten innerhalb der Woche. Und ja, geschwindigkeitsmäßig war damals schon relativ viel dann auch im Bereich vom 4-Minuten-Tempo. Also wir haben es hier noch in Meter pro Sekunde. Ja, das war ja damals die Umrechnung, die wir hatten. Hier steht oft 4,15, 4,10, auch mal 4,0. Also das ist dann so ein Geschwindigkeitsbereich, wirklich 4 Minuten bis 4,10. Ja. Entsprechend beim ruhigen Dauerlauf.
Und wie gesagt, Leute, ruhiger Dauerlauf. Wir reden jetzt nicht von Tempoläufen hier bei einem 17-Jährigen, ne?
Ja, genau. Mhm. Also klar, auch mal die eine oder andere Woche, die ein bisschen mehr war in Trainingslagern. Auch da schon verschiedene schnelle Sachen natürlich dabei. Viele Bergläufe in der Vorbereitung. Ja, also ganz unterschiedliche Trainingsinhalte schon. Aber das war natürlich damals die Möglichkeit, 17 Jahre, damals habe ich meine Ausbildung gemacht. Auch die wurde natürlich sozusagen vom Trainer ein bisschen vorgegeben.
Ja, waren ja, keine 8 Stunden am Tag, die da.
Auch da hatte ich die Möglichkeit, die ersten 2 Jahre nur die Berufsschule zu machen. Das heißt, das war dann gar nicht jede Woche, sondern es waren so Blöcke eher, wo ich dann entsprechend 2 Jahre lang erstmal nur die theoretische Lehre gemacht habe und anschließend dann nochmal 1,5 Jahre die praktische Lehre. Und damit konnte man natürlich auch vom Zeitmanagement her, von Regenerationszeiten schon sehr, sehr professionell arbeiten.
Ja. Ja, muss man dann, ne? Sonst kriegt man in dem Alter einfach solche Umfänge und solche Intensitäten absolut nicht hin, ne? Das funktioniert natürlich nicht, wenn man am Tag irgendwie 8 Stunden oder 9 Stunden da an seiner Ausbildung hängt, ne? Keine Frage.
Nein, also ich glaube, grundsätzlich, ja, Talent ist immer so eine Frage für mich, was ist Talent bei einem Läufer? Ja, es gibt wunderschöne Laufstile, es gibt Gebre Selassie, Kipchoge, das sieht einfach geil aus, wenn die laufen. Ich glaube, das Talent beim Laufen ist, dass man die Vielzahl an Trainingsreizen und an Belastungen verkraftet, dass man die verarbeiten kann, dass man daraus eine Leistungsfähigkeit entwickeln kann, sich nicht verletzt, die Regeneration schnell genug funktioniert. Und ich glaube, dass ich all meine Erfolge sehr hart erarbeitet habe. Also das Talent war im Endeffekt diese Umfänge, die ja dann noch deutlich höher geworden sind, kommen wir dann vielleicht noch dazu, verkraftet, verarbeitet habe und daraus auch Zeiten im Wettkampf dann sozusagen gestalten und organisieren konnte. Aber das war alles harte Arbeit und das fing natürlich auch schon relativ früh an.
Ja. Also schon krasse Geschichten und tatsächlich, das ist so Frage des Talents, ne? Ja, ist das Talent einfach schnell zu laufen? Ist das Talent, dass man den Ehrgeiz hat, das Training durchzuziehen? Aber ein ganz großer Teil des Talents ist sicherlich eben diese Belastungsverträglichkeit, ne? Gerade als Läufer, das ist einfach Fleiß, ne? Aber Ehrgeiz haben ganz, ganz viele. Aber wenn du dich halt ständig verletzt wegen irgendwas, ne? Weil dein Körper einfach nicht robust genug ist, dann wirst du es in so einem Sport nicht nach oben bringen. Und mit dem System, in dem du da aufgewachsen bist, da wurde natürlich schon sehr früh auch die Grundlage für eine gewisse Belastungsverträglichkeit aber eben halt auch, ja, entsprechend ausgesiebter, ne? Wer verpackt das Ganze und wer halt nicht, ne? Keine Frage.
Definitiv. Also ich war ja in Leipzig auf der Kinder- und Jugendsportschule. Wir hatten in einem Jahrgang zwei Klassen, insgesamt ca. 60, 65 Schüler für die Leichtathletik in einer Bezirksstadt. Ja, also die gab es ja dann im Endeffekt in der ganzen DDR. Und im Endeffekt bin ich als einziger davon wirklich im Leistungssport angekommen. Dirk Nürnberger, mein Trainingskollege zu der damaligen Zeit, auch noch im Juniorenbereich. Er war auch Junioren-Europameister über 20 Kilometer Straße. Also das war im Endeffekt auch mein Trainingspartner. Wir haben uns gegenseitig damals auch gepusht. Aber dann wirklich in einer Profikarriere war ich, glaube ich, der Einzige, sozusagen, der aus dem Bereich da angekommen ist. Und das war natürlich auch das System, was wir teilweise heute noch vielleicht auch in Kenia sehen. Ja, viele Talente, große Trainingsgruppen laufen entsprechend gemeinsam, pushen sich hoch und das werden nicht alle schaffen. Ja, aber die es schaffen, die nach Europa zu den Wettkämpfen kommen, die sind dann halt auch absolute Weltspitze.
Ja, ganz genau. Das ist so, ne? Wenn du eine ganz, ganz breite Basis hast, ne, und dann entsprechend natürlich vernünftig trainierst, aber du musst einfach auch hart trainieren, um nach vorne zu kommen, ne, dann ist das immer dieser Ausscheidungsprozess, Survival of the Fittest, ne? Das war früher das DDR-Fördersystem, das ist jetzt in Kenia einfach die große Begeisterung, diese Riesenmasse an Sportlerinnen, an Sportlern, die es da probieren. Ja, und dann sieht man halt, was entsprechend auch dann in vielen Fällen dabei rauskam. Ich wollte noch mal ganz kurz zurück, ja, Wolfgang Heinig als Trainer damals, ich muss den unbedingt auch mal hier interviewen für den Podcast, das wird auf jeden Fall auch eine geile Folge, glaube ich, mit dem, weil der hat auch einige Geschichten zu erzählen, ne? Und mit dem war ich ja nun auch häufiger unterwegs, wir haben gerade auch gequatscht, wir waren sogar auch das ein oder andere Mal im Trainingslager zusammen am Start, allerdings war es so, ich damals noch eher auf der Bahn, du schon als der reine Straßenlangstreckenläufer, das heißt Trainingseinheiten haben wir wahrscheinlich maximal 5 Stück, würde ich sagen, zusammen gemacht. Alles andere wäre für mich auch einfach, hätte ich vom Niveau her gar nicht mithalten können. Ne? Die Katha Steinruck zum Beispiel, früher eben auch Heinig, ja, Tochter, ne, von unter anderem Wolfgang. Und ne, die ja, war auch mit in der Trainingsgruppe und mit der habe ich nämlich schon mal einen Podcast gemacht, habe ich sehr coole Bilder gekriegt, unter anderem eins, wo ihr dann irgendwie gemeinsam im Trainingslager in Mexiko wart. Sie war, glaube ich, 2 Jahre alt und fuhr da irgendwie mit dem Bobbycar irgendwie im Stadion rum, ne, und du hast dann, ne, ja, einfach schon richtig geballert bei Mexico City und wo auch immer ihr damals unterwegs wart. Das waren auch echt wilde Zeiten, ne, da habt ihr einiges unternommen.
Ja, also die Verbindung zu Katharina ist natürlich ja sehr, sehr früh entstanden. Katrin Dörre-Heinig war natürlich in unserer Trainingsgruppe. Sie war das große Vorbild. Sie hat sich 88 auf Olympia vorbereitet, hat ja dort auch also die Bronzemedaille, genau, die Bronzemedaille gewonnen. Und wir haben halt sozusagen dann als junge Athleten so ein bisschen auch da schon schauen können, okay, was ist notwendig, um in die Weltspitze zu kommen oder um da vorwärts zu kommen. Dann hat Katrin ja nach den Spielen 88 ihre Karriere beendet, im Nachgang dann eigentlich nur unterbrochen, aber es war eigentlich sogar ein Ende geplant, hat dann 89 Katharina zur Welt gebracht und das wiederum ist während der Junioren-Europameisterschaften passiert, als Dirk und ich beide die Goldmedaille gewonnen haben, das heißt im August 89 ja, ist Katharina zur Welt gekommen und anschließend hat Katrin ihre Karriere fortgesetzt. Wir haben unsere Trainingslager dann, weil Katrin es schon kannte, in Mexiko unsere Höhentrainingslager im Winter oder im Frühjahr gemacht. Und ja, Katharina war halt mit 1-2 Jahren dann schon dabei und wir sind trainieren gegangen. Sie hat ja ein bisschen am Straßenrand gespielt oder wie du sagst im Stadion oder auch im Wald. Und ja, ich glaube, das war natürlich eine ganz spannende Zeit. Das war kurz nach der Wende. Viele Sachen waren komplett neu für uns. Und die Trainingslager, ja, dann so weit weg sozusagen zu organisieren. Damals mit unserem Manager Helmut Ebert, der vor der Wende auch schon sozusagen Auslandstrainingslager für DDR-Athleten organisiert oder betreut hat und daher die Bedingungen vor Ort kannte. Ja, das hat natürlich dann auch viel, viel Spaß gemacht, aber es waren viele, viele neue Sachen. Und ja, mich freut es natürlich, dass Katharina sozusagen dann von ihren Eltern nicht nur sozusagen die Gene und das Talent mit in die Wiege gelegt bekommen hat, sondern frühzeitig auch schon gesehen hat, wie das Ganze funktioniert und das heute umsetzt und jetzt ja erfolgreich unterwegs ist und selber letztes Jahr in Tokio bei den Olympischen Spielen am Start war.
Ja, also richtig cool, wie sich da das Ganze fortsetzt und dass man tatsächlich dann eben auch, wenn man diese ganzen Entbehrungen und diese ganze harte Arbeit dahinter eben so von klein auf kennt, dass man sich trotzdem dann dafür entscheidet und sagt, ey, das möchte ich auch, ich finde das klasse, ich will einfach auch selber gucken, wie weit ich denn jetzt eigentlich kommen kann, ne? Weil klar, ne, bei so einer erfolgreichen Mama und so einem als Trainer sehr, sehr erfolgreichen Papa ist natürlich der Druck auch, ich sag mal, nicht ganz ohne. Da muss man auch wirklich Bock drauf haben und da muss man erstmal mit klarkommen. Ne? Und die Katha ist einfach auch ein super Typ, ne? Also mit der irgendwie mal zu quatschen und sowas macht jedes Mal riesig Spaß. Finde ich auch genial, wie die sich so entwickelt hat und dass sie eben da jetzt auch einen Schritt nach dem nächsten immer macht und immer wieder noch wieder ein bisschen besser wird. Richtig, richtig cool. Eine Frage noch zu Wolfgang Heinig, ne? Weil der ist als Trainer, finde ich ja wirklich sehr speziell. Ne? Also mein Trainer oder unser Trainer damals in Wattenscheid, ne, der Tono Kirschbaum, eher so der gemütliche, entspannte, ne, und da wird dann auch mal irgendwie Witzchen gemacht und sowas, ne. Wolfgang ist ja eher so, vielleicht ist es wirklich die alte DDR-Schule, so sehr straight. Was hat der mit dir gemacht, wenn du mal 2 Minuten zu spät zum Training kamst?
Ich bin nicht 2 Minuten zu spät zum Training gekommen, weil das wäre nicht gut ausgegangen. Das heißt, er war schon natürlich sehr, sehr bestimmend. Das war aber auch von Anfang an sozusagen so. Wir haben ihn so kennengelernt. Das hat vielleicht das System auch ein bisschen vorgegeben. Es gab halt Spielregeln und an die hat sich jeder gehalten. Das heißt nicht, dass wir im weiteren Verlauf unserer Zusammenarbeit dann nicht auch mal abends Spaß hatten, wenn wir eine Pizza essen gegangen sind, also das sicherlich nicht, aber wenn es ums Training ging, gab es halt klare Ansagen und die wurden abgearbeitet. Im Nachgang muss ich auch sagen, dass das dann für mich natürlich nochmal ein Prozess war, den ich erst dann in den Folgejahren sozusagen ein bisschen umgestellt habe. Die ersten Jahre habe ich gemacht, was auf dem Trainingsplan stand. Bam. Und möglichst besser als es drauf stand. Ja. Da gab es keine Zwischenfrage oder kein Warum, Weshalb. Das wurde gemacht und das war auch sehr erfolgreich, meistens. Und diese Fragen kommen halt dann, wenn mal ein Jahr kommt, was nicht so läuft. Wenn man das Gefühl hat, dass man mehr gemacht hat, dass man besser trainiert hat, dass man gut unterwegs war und das Ergebnis aber nicht bei rauskam. Das gab es in meiner Karriere auch immer wieder. Und dann fängst du als etwas älterer Athlet natürlich irgendwann an zu überlegen, Fragen zu stellen. Und das war dann auch nicht ganz so einfach,
sag ich mal. Schön ausgedrückt, ich kann mir das vorstellen.
Und von daher ist es, glaube ich, wichtig, dass ein Trainer natürlich einen Weg vorgibt, so wie er das auch macht. Und ich glaube auch, dass er sich ein kleines bisschen noch umgestellt hat. Und dass er den Athleten aber mitnimmt. Ja, das war früher halt, vom Prinzip her, ich sage immer, vor der Wende, der Trainer hatte eine hauptamtliche Anstellung beim Verein. Und er musste wie jeder Arbeitnehmer im Endeffekt 7.30 Uhr, 8 Uhr im Büro erscheinen und konnte 17, 18 Uhr nach Hause gehen. Davon gab es die Trainingszeiten, Kernzeiten, früh um 10 bis um 12 haben wir trainiert, dann nochmal 15 bis 17 Uhr. Und den Rest des Tages hat er sozusagen für die Trainingsplanung, für die Trainingsauswertung, für die Struktur, für Analysen, für all diese Dinge verwenden können. Ja, und wenn jemand so viel Zeit darin investiert, diese Zeit eben auch hat, ja, dann ist es als Athlet, glaube ich, auch erstmal verständlich zu sagen, okay, der weiß, was er tut und ich werde das Ganze abarbeiten. Ja, das hat sich dann ein kleines bisschen auch nach der Wende verschoben. Auch da kamen andere Aufgaben natürlich, sowohl für Athleten wie auch für Trainer dazu. Und unsere Zusammenarbeit hat ja dann 95 einen Knacks bekommen. Ich habe dann den Trainer gewechselt, weil ich mehr hinterfragen wollte, weil ich mehr verstehen wollte, weil ich mit dem Trainer auch über Einheiten diskutieren wollte. Ja, wir haben dann einen anderen Weg gesucht. Ob der erfolgreicher war, muss man dann hinterher entscheiden. Er war anders. Ja, hab dann bei Axel Kripschok, einem ehemaligen Athleten, trainiert, der auf Augenhöhe irgendwo, wo wir uns unterhalten haben, wo wir geplant haben, wo er natürlich trotzdem auch viel Zeit investiert hat, und wo auch große Erfolge noch rausgekommen sind. Also ich glaube, es gibt da auch nicht nur den einen Weg, aber ich gebe dir recht, Wolfgang Heinig, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, das war eben noch so ein Trainer, ich sag mal, wie im Fußball Felix Magath, der sich hinstellt und sagt, die Medizinbälle sind aber wichtig für Fußballer und solange die nicht transportiert sind, gibt es keinen Fußball. Ja? Wir haben weniger mit Medizinbällen gearbeitet, aber da gab es schon natürlich die ein oder andere Ansage.
Ja, also tatsächlich, das ist sehr, sehr spannend, nicht nur die Athleten zu beobachten, sondern auch die Trainer, die in vielen Fällen so dahinter stehen. Da haben wir schon manches Mal gerade den Vergleich eben dieser Extreme, ne, zwischen eben unter anderem Wolfgang Heinig und zum Beispiel Tono Kirschbaum. Da haben wir schon manches Mal geschmunzelt, wenn wir die so nebeneinander stehen gesehen haben und auch gemerkt haben, naja, auch da, ja, völlig andere Typen als Trainer, aber letzten Endes, ja, der eine hat hier seine erfolgreichen Athleten, der andere hat da seine erfolgreichen Athleten. Auch da sieht man wieder, wie du es gerade so schön gesagt hast, ne, es gibt einfach für beides irgendwie was dafür spricht, ne, und ja, muss man auch als Sportler dann vielleicht gucken, mit welchem System man letzten Endes irgendwie am besten klarkommt. Wir haben es gerade gesagt, deine großen Erfolge, da war, also ich habe ja am Anfang ein riesen Intro gemacht hier schon, weil ich habe sowieso die Hälfte vergessen, aber das meiste hatte ich dann hoffentlich drin, ne, und da möchte ich jetzt gerne doch auch noch mal ein bisschen zurückkommen. Die größten Dinger, ne? Also klar, da waren geniale Rennen dabei, da waren Titel dabei, da waren alles Mögliche dabei, Olympiateilnahmen und so weiter. Aber die allergrößten Sachen, über die einfach immer wieder gesprochen wird, waren dann deine Rekorde. Ja, also dieses Halbmarathon-Ding natürlich, ne? Deutscher Rekord, Europarekord, fast Weltrekord und dann ein paar Tage später, müssen wir auch noch drüber diskutieren, wie das überhaupt funktioniert, ein paar Tage später dann direkt nochmal irgendwie 10-Kilometer-Rekord. Ja, wo andere sagen würden, okay, Halbmarathon, ja, so schnell gerannt wie irgendwie kein Mensch jemals zuvor in ganz Europa, da muss man doch erstmal 3 Monate in der Ecke liegen und gar nichts mehr machen. Nö, da macht man einfach weiter und rennt den nächsten Rekord ein paar Tage später. So, absolut abgefahren. Aber fangen wir erstmal an mit diesem Halbmarathon. Hattest du vorher das Gefühl, jetzt geht da irgendwie so richtig was? Oder war das auch einfach, ne, weil, ich sag mal, die Leistungen vorher waren sehr, sehr gut, ja, aber das war nochmal ganz andere Dimension an dem Tag.
Ja, also ich muss vielleicht ein bisschen früher anfangen. Für mich war natürlich die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Barcelona 92 eigentlich ein Riesending. Ich bin 28:00 bei den Deutschen Meisterschaften in Jena gelaufen, hatte das Olympiaticket in der Tasche. Wir haben gut weiter trainiert. Es hat eigentlich alles funktioniert, außer Olympia. Das heißt, ich war in Barcelona. Es gab damals noch 10.000 Meter Vorläufe. Ich bin in dem Vorlauf, ich sag mal, unter Wert ausgeschieden und bin einen Tag später nach Hause geflogen. Das heißt, die Olympischen Spiele für mich waren schneller zu Ende, als es eigentlich geplant war und als ich das Ganze auch verarbeitet hatte. Und aus diesem Misserfolg habe ich aber relativ schnell sehr viel Energie für die anschließende Straßenlaufsaison gezogen. Wir haben eine kurze Pause gemacht und dann ab September habe ich bei Straßenläufen eine Erfolgsserie hingelegt, egal ob bei Straßenläufen in der Schweiz, in Deutschland, dann auch in Österreich. Ich habe sehr viele Streckenrekorde aufgestellt, habe die Kenianer bei den Straßenläufen geschlagen. Das heißt, ich kam aus einer gewissen Erfolgsserie. Dann sind wir im Frühjahr 93 nach Mexiko gefahren, 4 Wochen ins Trainingslager, 2.500 Meter Höhe unser Hotel. Trainingsstrecken bis 3.200, teilweise 3.400 Meter. Das heißt, wir sind mit den Autos teilweise eine Dreiviertelstunde, eine Stunde zum Training gefahren, um höher trainieren zu können. Also Dauerläufe natürlich, die intensiven Sachen alle auf 2.500 Meter Höhe. Und das hat einfach bei mir super funktioniert. Das habe ich im Trainingslager auch gemerkt. Es war mein insgesamt 3. Aufenthalt in Mexiko, der erste 91, 92, dann 93. Und was ich heute sagen würde, ich habe die Protokolle hier vor mir, wir haben aus heutiger Sicht, würde ich sagen, eher marathonspezifisch trainiert. Das heißt, hier stehen Wochenumfänge 250 bis 270 Kilometer.
In der Höhe.
In der Höhe. das alles trotzdem relativ schnell, weil ich in der Höhe auch schnell trainieren konnte. Tempo-Dauerläufe 15 Kilometer, 3:0, 3:05, 3:08 pro Kilometer, also sehr schnell und damit auch schon nah am Wettkampftempo. Und was mich im Nachgang, gerade auch bei der Recherche für das Buch, wo ich mir die Sachen natürlich alle nochmal angeschaut habe, fast ein bisschen verwundert hat, waren eben diese Umfänge, ich sag mal mit typischer Tag, 25 Kilometer Dauerlauf früh, anschließend 10 mal 250 Berg mit Trabpause, nachmittags 15 oder sogar 20 Kilometer Dauerlauf. Nächster Tag, früh eine 30.
Nochmal, das war ein Tag, Leute, ja, was er gerade erzählt hat, der Carsten. Das war keine Woche, das war ein Tag, ja. So.
Genau, also vom Prinzip her gab es einen Block von 4 Tagen Training. Und diese 4 Tage bestanden alle aus, ich sag mal, mindestens 35 bis 45 Kilometer. Das heißt, erster Tag, Tempo-Dauerlauf, 15 Kilometer mit einem Auslaufen sind wir bei 20 Kilometer, nachmittags eine lockere 15. Nächster Tag, 30 Kilometer früh, nachmittags 15 Kilometer. Nächster Tag, 25 mit den Bergläufen, nachmittags nochmal 15 Kilometer drauf. Und dann kam im Endeffekt noch ein Tag mit einem Langlauf, der dann auch nochmal 30 Kilometer hatte, nachmittags frei. Das heißt 4 Tage und in den 4 Tagen waren wir schon irgendwo, ich sag mal, weit oberhalb von 150, 170 Kilometer. Dann kam Tag Regeneration, 10 Kilometer nachmittags frei und dann fing der Block wieder von vorne an. Das heißt, ganz hohe Umfänge, also das meinte ich vorhin auch mit erarbeitet.
Ja.
Ja. Und eigentlich war ich in der Vorbereitung 93 Weltmeisterschaften Stuttgart, 10.000 Meter. Das war der Plan.
Ja.
Da kam dann der Halbmarathon dazwischen, in Anführungsstrichen. Der war natürlich auch vorbereitet, ja. Aber eigentlich hätte ich wahrscheinlich schon einen guten Marathon laufen können.
Ja.
Habe ich in dem Moment nicht probiert, aber es wäre wahrscheinlich möglich gewesen. Das heißt, sehr, sehr hohe Trainingsumfänge, trotzdem Intensitäten, weil ich es in der Höhe konnte. Jetzt keine Tempoläufe, dafür waren halt die Bergläufe nochmal für die Schnellkraft. Aber sonst Tempo-Dauerlauf, also hohe Geschwindigkeit-Bolzen. Und mit der Vorbereitung bin ich dann nochmal in eine kleine Straßenlaufserie gegangen. Das heißt, einen Tag nach der Rückkehr bin ich in Dresden 10 Kilometer gelaufen. Also wirklich den Rückflug in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, damals noch über Amerika, weil es keinen bezahlbaren Direktflug von Mexiko gab. Lange unterwegs gewesen, Zeitumstellung, ja, einmal ausgeschlafen und dann 10 Kilometer in 28:15, 28:20 Streckenrekord in Dresden. Also da wusste ich schon, okay, da ist ein bisschen was da. Dann haben wir eine Leistungsdiagnostik in Leipzig 3 Tage später gemacht, haben mal reingeschaut, wie sieht das stoffwechselmäßig aus.
War das nicht mitten im Höhenloch dann?
Ja, noch kurz davor. Also das war okay, dann so krass. Der fünfte, sechste Tag.
Okay,
da wir haben uns damals auch entschieden, ja. Wir haben uns damals entschieden, nur 3 Stufen zu laufen.
Mhm, okay.
Also im Endeffekt 5 Meter pro Sekunde, 5:25 und 5:5. Also im Endeffekt 3:20, 3:10, 3:0 Kilometer Geschwindigkeiten. Geht sonst auch. Bin ich immer noch die 2:50 hinten drauf gelaufen. Genau. Das Ganze jeweils über 4 Kilometer und die Laktatwerte waren alle weit unter 3.
Ja.
Also weit unter. Ja, teilweise 2 auf der ersten Stufe, 1,2, 1,3 und dann 2,0 oder irgend sowas. Das heißt, da war schon klar, okay, da ist ein bisschen was, aber der Halbmarathon war für mich eigentlich, es war der erste richtige Halbmarathon, den ich gelaufen bin in meinem ganzen Leben. Ich bin ein Jahr vorher einen Halbmarathon bei einer kleinen Wald- und Wiesenveranstaltung gelaufen, aber eigentlich auch nur, weil es nichts anderes gab. Ich kann ja nicht mal sagen, was ich da gelaufen bin, müsste ich jetzt noch nachschauen. Aber das war eigentlich der erste richtige Versuch, sozusagen über die Halbmarathon-Distanz anzugreifen. Und dann kam es eben zu der Situation, dass wir Samstagnachmittag bei dem Technikbesprechung saßen. Christoph Kopp, damals sportlicher Leiter.
Ach, damals auch schon unterwegs. Sehr geil.
Genau. Und es ging darum, dass Sammy Lelei Weltrekord laufen wollte. Sammy Lelei, ein Kenianer, der 3 Wochen vorher in Lissabon schon mal unter einer Stunde gelaufen ist. Lissabon war damals nicht rekordfähig, weil zu großes Gefälle. Und es gab eben die Absprachen, Tempomacher, welche Durchgangszeiten und dann kam irgendwann ein Anruf aus Mailand, wo Christoph Kopp informiert wurde, dass Moses Tanui beim Stramilano Samstagnachmittag als erster unter 60 Minuten gelaufen ist. Da sind natürlich den Kenianern ein bisschen so, ja, die Kinnlade eingefroren, weil sie wussten, okay, jetzt einfach mal eine Minute schneller als geplant zu laufen, ist auf dem Niveau nicht so einfach.
Ja. Ja.
Das Rennen war trotzdem sehr, sehr schnell. Und ich habe einfach, so wie es damals meine Art war, versucht, so lange wie möglich in der Spitzengruppe dabei zu bleiben. Das war am Anfang eine große Gruppe, 8 oder 10 Kenianer. Durchgangszeiten knapp über 14:10. Bei 5 Kilometern 28:28 bei Kilometer 10. Ja. Das war natürlich schon relativ schnell. Ja, ja. Das habe ich auch gemerkt. Aber die Gruppe wurde kleiner und irgendwann war ich mit Sammy Lelei alleine an der Spitze. Und dann wollte ich natürlich das Rennen auch gewinnen. Ob das ein Rekord oder wie schnell das wirklich war, habe ich in dem Moment eigentlich gar nicht mitgerechnet. Ja, ich bin ohne Uhr gelaufen. Es gab auch nicht an den 5 Kilometer Zwischenpunkten überall Zwischenzeiten und es wurde was zugerufen. Ja, aber ich hatte keine Erfahrung im Halbmarathon. Also ich konnte das auch gar nicht im Endeffekt einschätzen. Es gab dann zwei Situationen. Einmal habe ich angetestet, so bei Kilometer 17, habe versucht, Sammy abzuhängen. Habe das auch mal kurz geschafft, aber ein paar hundert Meter später war er wieder da. Das Gleiche hat er dann nochmal so bei Kilometer 18 probiert, aber auch da konnte ich mich zurückbringen. Und dann erinnere ich mich an das Begleitfahrzeug. Wolfgang Heinig saß in dem Begleitfahrzeug und so bei Kilometer 19 muss das gewesen sein, 19,5 hatte uns das Auto überholt, weil es dann vor ins Ziel fahren musste. Und das war kurz neben uns und ich habe Wolfgang Heinig gefragt, wann ich den Endspurt anziehen soll. Und er sagte, 400 Meter vorm Ziel. Dann ist er weggefahren und ich dachte, 400 Meter ist viel zu kurz.
Ja.
Das ist für mich viel zu spät. Und genau genommen bin ich dann eigentlich schon bei Kilometer 20 voll angetreten, bin weggekommen und ja, konnte das Rennen dann gewinnen. Eben mit Europarekord, einen Tag vorher wäre es Weltrekord gewesen. Und ja, von daher also natürlich für mich die herausragende Leistung in meiner ganzen Karriere. Vielleicht ein kleines bisschen, ich will nicht sagen eine Zufallsgeburt, aber zumindest war es nicht generalstabsmäßig so geplant oder organisiert, damit das an dem Tag stattfindet. Und genau das, finde ich, macht den Sport auch aus. Ja, wir sind Athleten, wir sind Menschen, wir trainieren. Und wir versuchen daraus eine bestmögliche Leistung zu bringen, aber du musst halt auch den Tag dazu kriegen oder die Woche oder von mir aus den Monat. Du musst, da müssen die Umfeldbedingungen, das Wetter muss stimmen, das Rennen, das Psychologische auch. Ich habe mir da keinen Kopf gemacht. Ja?
Ja.
Ich habe mir gedacht, okay, wenn Sammy Lelei wegläuft, ist es scheiße, weil dann gewinne ich nicht, aber ich werde trotzdem vielleicht ein gutes Rennen absolvieren können. Die anderen Kenianer habe ich dann schon geschlagen. Ja, und so probiert man dann halt auch mal was. Das macht man bei Olympischen Spielen weniger. Ja, da denkt man mehr. Da läuft man weniger, da denkt man mehr. Und von daher ist die Psyche natürlich schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das hat damals funktioniert. Ja, und vielleicht habe ich danach nie wieder sozusagen so einen Tag erwischt, gerade auch im Halbmarathon. Weil ganz ehrlich, an dem Samstag, es war ein Sonntagabend. Ja, ich bin nach Hause gefahren, habe ein Glas Sekt getrunken, aber auch mehr, ja, weil die anderen gesagt haben, ich soll es machen. Für mich war klar, dass ich selber noch 3-4 Mal schneller rennen werde. Ich war 23, hatte noch viele Trainingsjahre vor mir. Warum soll ich sagen, okay, das war jetzt das Highlight meiner Saison oder meiner ganzen Karriere? Und dann standen weitere Wettkämpfe vor der Tür. Das heißt, ich habe selber geplant, noch schneller zu laufen. Ja, dass es dazu nicht gekommen ist, lag sicherlich an ganz unterschiedlichen Punkten. Ja, aber so muss man halt auch die Tage, die funktionieren, irgendwo mitnehmen. Und ein paar Tage später gab es dann noch so einen.
Ja? Ja, genau. Also finde ich schon mal richtig genial, auch jetzt diese Rennbeschreibung wieder und wie das Ganze zusammenpasst. Und ich finde es auch immer so klasse, wie du es gerade gesagt hast, ja, man trainiert und man tut und macht, aber nachher muss auch alles zusammenpassen. Allein schon diese Möglichkeit, dass da ein Athlet war, der wirklich so fast genau dasselbe Niveau hatte wie du, ne, bis relativ nah vor dem Ende. Wie genial ist das denn? Ja, weil wenn die Leute viel schwächer sind, dann nützt dir das nichts, weil dann hängst du sie ab und läufst selber nicht so schnell, wie du es eigentlich könntest. Wenn die Leute viel schneller sind und düsen zu früh davon, hast du auch nichts davon, ne? Und das ist auch was, was ich wieder richtig genial finde, dass sich das so schön im letzten Endes auch auf den Freizeitsport übertragen lässt, ne? Also, wenn du irgendwie ein Rennen mal erwischt, wo du einen guten Tag hast und hast dann einen, an dem du dich so ein bisschen festhalten kannst, mit dem du dich so ein bisschen duellieren kannst, ne? Da wachsen ja wirklich ganz, ganz neue Kräfte irgendwie in einem, ne? Da wächst man über sich hinaus, da kommt man nachher mit ein bisschen Glück ins Ziel und sagt so, wo kam das denn jetzt her, ne? Wie genial ist das denn? Und die Emotionen nach so einem Ding, ne? Wenn man sich so auch da mal völlig selber überrascht, die sind einfach fantastisch, ne? Die sind einfach großartig. Und ja, dann, ne, ein Glas Sekt, okay, ne? Hätte man auch anders feiern können, das Ding, aber gut. Hat sich ja gelohnt, vielleicht nicht eine Flasche zu trinken, denn du hast es gerade gesagt, es ging dann direkt weiter. Na, wie viele Tage Pause hattest du bis zu dem Zehner dann?
Im Endeffekt war es 6 Tage später. Ich muss aber dazu sagen, dass dazwischen noch ein Tempodauerlauf auf dem Trainingsplan stand. Das heißt, ich habe Mittwoch auch nochmal 15 Kilometer ordentlich reingehalten. Und Samstag dann beim Paderborner Osterlauf, klar, da hatte ich dann natürlich sozusagen noch den Rückenwind aus Berlin. Ja, ich wusste, dass ich gut drauf bin. Es hat sich auch gut angefühlt. Und da habe ich dann das gemacht, ja, was ich sonst auch gemacht habe. Das heißt, ich bin eigentlich sogar zu schnell angelaufen, um alleine an der Spitze zu sein. Auch da gab es natürlich eine ganze Reihe von Kenianern, Tansanui-Athleten waren damals mit dabei. Das heißt, da wollte ich dann auf jeden Fall gewinnen und ich sag mal auf Nummer sicher gehen, wusste natürlich, dass ich was drauf habe und bin mal 2:40 angelaufen. Danach war ich alleine, bin nochmal eine 2:40 draufgelaufen, also 5:20 als Durchgangszeit. Und von da an war ich an der Spitze, hatte eine Lücke zu den Afrikanern und bin das Tempo dann bis Kilometer 4 nahezu weitergelaufen. Das heißt, wir waren bei 10:43, glaube ich. Wenn man das hochrechnet, war ich da auch schon wieder auf Weltrekord unterwegs.
Ja.
Der damals, also das wäre eine Zeit irgendwas unter 27 gewesen, wenn man es durchlaufen hätte können. Die Durchgangszeit bei Kilometer 5 war dann meines Wissens immer noch, also der war ein bisschen langsamer, der fünfte Kilometer, ich müsste jetzt lügen, irgendwas knapp über 13:35, würde ich sagen. Klar, das habe ich auf der zweiten Hälfte natürlich gemerkt, ja, habe mich hinten aber dann nochmal, also der Abstand nach hinten blieb groß, habe mich dann hinten nochmal, ja, ganz ordentlich aufs Tempo drücken können und bin dann halt bei 27:47 ins Ziel gelaufen. Ja. Die Frage ist, was wäre mit einer noch sinnvolleren Renneinteilung möglich gewesen? Was wäre vielleicht mit einem Tempomacher möglich gewesen? Ist alles Spekulation. Ja. Das war meine Art zu laufen. Das hat mir psychisch auch einfach geholfen. Ich glaube, dass genau das meine besten Rennen waren, wenn ich selber ein gutes Gefühl hatte, und das hatte ich, wenn ich alleine an der Spitze war, dann hätte mir auch kein Tempomacher oder keine vernünftige Renneinteilung wahrscheinlich viel mehr geholfen, sondern ich habe so viel positives Adrenalin und Hormonen ausgeschüttet, was ich dann in die Zeiten sozusagen umgearbeitet oder umgebaut habe. Und so war es auch da in Paderborn. Der Streckenrekord vorher, den hatte ich ein Jahr vorher auf 28:30 verbessert. Ja, bin dann rund 45 Sekunden schneller gelaufen. Und die Kenianer sind so bei knapp 28:30 dann als Gruppe ins Ziel gelaufen. Ja, also klar, im Nachgang natürlich eine Wahnsinnswoche, die aber auch ihre Spuren hinterlassen hat. Ich habe vorhin gesagt, ja, das Ziel waren Weltmeisterschaften Stuttgart 10.000 Meter 1993, die erste WM im eigenen Land. Dafür habe ich mich nicht qualifiziert.
Ja.
Weil ich 4 oder 5 Wochen später bei den deutschen Meisterschaften über 10 Kilometer irgendwas 28:40 gelaufen bin. Nur Dritter geworden bin, Stefane Franke, damals die Norm gelaufen, der war dann auch in Stuttgart dabei. Das heißt, da war ich über ja, eigentlich schon über meinem Leistungsniveau, über dem Zenit drüber, auf einem absteigenden Ast. Und von daher könnte man sagen, waren die Rekorde vielleicht eine Art Fehlplanung, mit der ich heute aber gut leben kann.
Ich wollte es gerade sagen, war nicht so schlecht also, im Nachhinein.
Genau, es gibt Schlimmeres. Und von daher, ja, das ist das, was ich vorhin angesprochen habe. Es läuft halt nicht immer alles hundertprozentig nach Plan. Und das ist auch völlig normal. Und dafür sind wir Athleten. Und ja, daraus muss man einfach die richtigen Schlüsse ziehen. Das haben wir, glaube ich, gemacht. Und ja, von daher war das trotzdem alles natürlich eine extrem positive Geschichte. Und jetzt im Nachgang ist es natürlich das, an das ich mich ja am meisten und am öftesten auch wieder erinnere.
Ja, ja. Gerade im letzten Jahr bist du jetzt häufiger nochmal dran erinnert worden. Der 10 Kilometer deutsche Rekord, der besteht immer noch. Der Halbmarathon, der ist jetzt flöten gegangen. Denn, also ich sag mal, generell hat sich ja die Straßenlaufszene in Deutschland extrem stark entwickelt. Ne? Da sind ja also so eine Leistungsdichte gab es einfach, wenn überhaupt, schon mal dann vor ganz, ganz langer Zeit, ne? Wer da alles 2:10 und schneller läuft. Und der Oberkracher ist natürlich, ne, Amanal Petros. Alter Falter, ne? Deutscher Rekord im Marathon, nochmal deutscher Rekord im Marathon, aber eben jetzt auch deutscher Rekord im Halbmarathon. Ich habe das natürlich wieder verfolgt, was er da trieb, dann irgendwie über Instagram vor allem. Und da hat er als erstes dann irgendwie ein Bild gepostet von seiner Uhr, ja, nach dem Halbmarathon. Und das, was er da mitgestoppt hatte, war irgendwie, ich glaube, 3 oder 4 Sekunden langsamer als dein Rekord. Da hat er sich aber ein bisschen vertan, denn die offizielle Zeit war dann eben doch einen Tacken schneller. Das heißt, jetzt bist du den Rekord erstmal los. Hast du das direkt irgendwie im Livestream verfolgt oder hast du es nachher irgendwie mitgekriegt? Wie erlebt man sowas, wenn nach so einer langen Zeit eben dann, ja, doch endlich, sage ich mal, muss man ja so fast sagen, doch endlich mal einer schneller rennt?
Nein, es war ja klar, dass irgendwann die Rekorde eher früher als später gebrochen werden. Ich denke, da hat es natürlich, es hat 28,5 Jahre gedauert. Das ist eigentlich eine unvorstellbar lange Zeit. Und von daher war klar, dass Amanal das Niveau hat, allein mit dem Rekord im Marathon, den er vorher schon aufgestellt hat. Wenn man da nur die Durchgangszeiten sich anguckt, war eigentlich auch klar, dass da im Halbmarathon was gehen muss. Und es wird irgendwann jetzt auch im 10-Kilometer-Lauf, denke ich, passieren. Ich saß damals, also im Oktober war das ja, saß ich im Auto. Wir waren auf dem Weg in Urlaub. Und ich habe mir in der App, in der offiziellen App vom Sevilla-Halbmarathon die Zwischenzeiten angeschaut. Das Problem war, dass Amanal nicht geführt wurde. Also er stand in der App als nicht gestartet. Also Problem im Sinne von Informationen. Ja. Ja. Und von daher, oder es waren dann Zeiten, er hat dann irgendwann Zeiten bekommen, als wäre er nicht mit dem ersten Block gestartet. Also er hat langsamere Zeiten bekommen. Und das war, glaube ich, auch das, was Amanal dann vielleicht gezeigt hat. Er hatte erst eine offizielle Zeit, die über dem Rekord war. Hätte aber am Start irgendwie 30 oder 40 Sekunden stehen bleiben müssen, verplempern müssen. Genau. Das war relativ unwahrscheinlich, dass er das gemacht hat. Ja? Und von daher ja, habe ich es dann natürlich relativ schnell dann auch mitbekommen. Das ist auch alles in Ordnung so. Ich habe kurze Zeit drüber nachgedacht, ob ich vielleicht selber nochmal mit einem Carbon-Schuh ich habe jetzt zu Hause den Essex Meta Speed Sky, der hat, glaube ich, auch das Potenzial für solche Zeiten, nach Sevilla fahren soll, weil irgendwas scheint ja in Sevilla besonders zu sein. Mhm. Wenn man einen Rekord laufen will, muss man aktuell nach Sevilla fahren. Ja. Valencia.
Valencia, was war's? Ich bring's auch immer durcheinander.
Valencia war's. Sorry. Sevilla war jetzt der letzte Halbmarathon vor 2 Wochen einer. Aber es war Valencia, sorry, natürlich Valencia. Aber ich glaube, weder die Strecke noch der Schuh werden mich noch in diese Richtung bringen. Und von daher alles gut. Ich hatte eine lange Zeit die Rekorde. Einen habe ich noch, der wird, denke ich, dieses Frühjahr, diesen Sommer auch nochmal angegriffen. Vielleicht nicht nur von Amanal. Ich sehe da auch einen Richard Ringer immer noch. Von der Geschwindigkeit her auf jeden Fall auch da. Mindestens auf Augenhöhe auf den Distanzen. Und von daher, die Zeit hat sich verändert. Ja, es gibt im Moment deutlich schnellere Zeiten. Und ich glaube, das sollen und müssen und wollen wir auch akzeptieren.
Auf jeden Fall. War trotzdem, also auch wenn der Rekord jetzt weg ist und da natürlich so ein bisschen Wehmut mitschwingt, aber es war doch trotzdem genial, oder? Dass man einfach immer noch mal wieder drüber gequatscht hat und gesagt hat, ja, der bricht jetzt den Rekord, aber wer hatte den eigentlich vorher? Und wenn man dann selber sagen kann, ja, ich war das, das ist nicht so schlecht, oder?
Natürlich, also auch da gibt es schlechtere Kommunikationsmöglichkeiten. Ja. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass ich bis zur Veröffentlichung meines Buchs, wo das ja auch ein bisschen thematisiert ist, sozusagen die Rekorde beide noch gehabt hätte. Mhm. Es hat dann auch noch eine relativ spontane Umschreiberaktion geben müssen, weil ich hatte im Endeffekt Ende Oktober, Anfang November war der Redaktionsschluss sozusagen für die Buchveröffentlichung und natürlich soll dann alles zu dem Moment auch auf dem aktuellen Stand sein. Ja. Von daher hatte ich da in meinem Urlaub noch ein kleines bisschen zu tun, aber das ist alles gut. Es hat alles funktioniert und natürlich ist es nach wie vor eine Geschichte, die nimmt mir auch keiner und jetzt soll der Sport aber weitergehen, sollen die deutschen Rekorde auch weitergehen und das ist einfach ja im Sinne von allen, die auf dem Niveau, glaube ich, mal unterwegs gewesen sind.
Ja, definitiv. Du bist, also Rekorde, Riesengeschichte, du bist dann 2007 offiziell vom Leistungssport zurückgetreten. Warum eigentlich? Und vor allem, wie ging es dann für dich so weiter? Wie war so dieser, wenn man angefangen hat, schon als Schüler, nur laufen, immer auf Höchstleistung gepolt, ja, und dann auf einmal, zack, cut, jetzt ist nicht mehr. Das muss doch krass gewesen sein. Also wie war dieser Umschwung und warum eigentlich dann zu dem Zeitpunkt?
Ja, natürlich ist das ein Prozess. Im Endeffekt, du hast gesagt, 2007, ich war damals 37 Jahre. Das ist für einen Athleten, der schon im Jugendbereich sehr viel und auch intensiv trainiert hat, natürlich auch eine sehr, sehr lange Zeit. Ja, vielleicht ganz kurz nochmal, im Endeffekt Leistungen entstehen, brauche ich dir nicht erzählen, Leistungen entstehen durch neue Trainingsreize, durch Dinge, die man verändert, durch Dinge, die man, wo man mehr macht, wo man schneller, intensiver trainiert, Umfänge steigert. Das war irgendwann nicht mehr möglich. Ja, das war auch schon ein paar Jahre vorher für mich nicht mehr möglich. Und deshalb war es dann natürlich so, nach den Olympischen Spielen 2000 in Sydney, habe ich dann natürlich auch angefangen zu überlegen, okay, was kommt danach? Das ist einfach die Aufgabe eines jeden Profiathleten. Weil wir zwar in einem System leben, wo der Sportler gut, wenn auch nicht sehr gut gefördert wird, wo sich aber keiner Gedanken darüber macht, was kommt nach der Karriere. Es gibt keinen Airbag, es gibt keinen Fallschirm, mit dem man hinterher vielleicht irgendwo sozusagen integriert wird, sondern da muss sich jeder selber drum kümmern. Und von daher war es bei mir auch nicht anders. Ich habe dann irgendwann über meinen Verein, ich war damals beim LAC Quelle Fürth, angefangen, ein paar Stunden, irgendwann halbtags auch in einer Direktbank zu arbeiten. Früher mal Quelle Bank, dadurch dann eine Direktbank, ING DiBa. Und das habe ich natürlich dann auch gemerkt, okay, ja, das ist eine gewisse Absicherung und das kann ich auch nach meiner Karriere machen. Ich habe aber trotzdem überlegt, gibt es eine Möglichkeit, dem Sport treu zu bleiben und eben nicht, ich sage jetzt mal, 8 oder 9 Stunden zwingend täglich im Büro zu sitzen. War ein Versuch. Ja. Ist heute auch nicht anders, da brauche ich dir auch nicht erzählen. Als Selbstständiger hast du natürlich auch da viel im Büro zu tun, das ist auch alles okay so. Aber ich habe nach einem Weg gesucht, sozusagen dem, was ich immer gemacht habe, irgendwo treu zu bleiben und bin extrem glücklich, da auch eigentlich ein zweites Mal die Möglichkeit gehabt zu haben, sozusagen das Hobby zum Beruf zu machen. Erst als Profi, heute im selbstständigen Bereich und da gab es natürlich verschiedene Dinge, wo man dann überlegt hat, ja, was will man weitergeben, auf welche Wege könnte es gehen und ich habe verschiedene Aufgaben gefunden, können wir ja gleich nochmal zukommen und das ist natürlich eine sehr, sehr angenehme Situation, auch wenn die letzten, ich sag mal, 22 oder 24 Monate innerhalb der Pandemie ein bisschen schwierig waren. Ja. Auch das wirst du gemerkt haben. Das hat die ganze Laufszene gemerkt. Aber jetzt gehen wir einfach mal sehr, sehr hoffnungsfroh in die Zukunft. Ich glaube, dass jetzt wieder viele Dinge stattfinden können, stattfinden werden, die wir organisieren. Und ja, von daher bin ich sehr, sehr zufrieden mit dem, wie es gelaufen ist. Vielleicht noch, warum die Karriere 2007 beendet. Im Endeffekt war es ein Trainingskollege von dir, Alex Lubina. Die letzte Straßenlaufmeisterschaft, 10 Kilometer, die ich 2007 gelaufen bin, war die einzige, die ich nicht gewonnen habe. Gegen Alex Lubina, 10 Kilometer in Mannheim damals. Ich glaube, im September 2007 war es. Und danach habe ich gedacht, okay, also wenn ich jetzt nicht mal mehr deutscher Meister werde, dann ist hier für eine internationale Profikarriere kein Platz mehr. Nein, Spaß beiseite. Das war ein Prozess. Ich habe dann 2005, 2006 durch Verletzung schon keinen Marathon mehr laufen können. 2007 habe ich es in Düsseldorf nochmal probiert beim Metro-Marathon. Bin da über 2,20 gelaufen und dann muss man sich einfach irgendwann auch ehrlich und vor allem konsequent zu sich sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter. Ich habe dann mein allerletztes Rennen beim Silvesterlauf in Peuerbach bestritten, habe dort meinen Wettkampfschuh im Büro sozusagen des Veranstalters an den Nagel gehangen und von daher ist alles gut. Und ich bin seitdem auch, das kann ja auch nicht jeder von sich behaupten, hatte ich auch nicht mehr den Anreiz oder die Motivation zu sagen, okay, was wäre denn noch möglich, wenn ich jetzt wieder ordentlich trainiere? Du hast vorhin Mocky angesprochen. Ich habe so das Gefühl, sie steht knapp vor einem Comeback. Sie versucht alles auch jetzt nochmal geschwindigkeitsmäßig rauszuholen. Hat mich ehrlich gesagt nicht interessiert mehr. Also ich habe nicht versucht, in der Altersklasse da nochmal zu schauen, was geht. Ich bin auch keinen Wettkampf mehr auf Anschlag gelaufen. Ich laufe sie jetzt aus Spaß, wenn ich vor Ort bin, weil ich Gruppen betreue oder weil ich verschiedene organisatorische Sachen habe. Aber das auf einem ganz anderen Niveau. Und das war für mich auch wichtig, sozusagen den Schlussstrich zu finden und zu sagen, okay, ich habe eigentlich 20 Jahre wirklich alles versucht und alle Geschwindigkeit aus meinem Körper rausgeholt. Und dann gab es den Cut und ab jetzt bin ich Hobbyläufer, die natürlich auch versuchen können, schnell zu laufen, die auch mit Trainingsplänen, wie sie in meinem Buch sind, schnell laufen sollen. Aber das Ganze natürlich auf einem anderen Niveau runtergebrochen und vor allem gut vorbereitet. Das ist ja das Entscheidende. Und da hat sich das einfach verändert. Aber ich bin sehr, sehr zufrieden damit und von daher alles gut.
Ja. Bevor wir zu deinem Buch kommen, da will ich auf jeden Fall auch noch einiges dazu hören, möchte ich jetzt doch nochmal, wir hatten sie jetzt schon 2-3 Mal hier angesprochen, die liebe Sabrina Mocky-Mockenhaupt, ja. Bevor du in den Bereich als Trainer eben im Freizeitsport unterwegs warst, dann mit Laufcamps und eben jetzt dein Buch, hast du ja zumindest mal so einen kurzen Ausflug auch gemacht als Trainer im Profisport. Also, ne, Mocky hat sich mal zumindest eine Zeit lang von dir trainieren lassen. Wie hat das denn funktioniert? Weil Mocky ist ja, also ich mag die wirklich super gerne, aber die ist schon echt flippig und sehr speziell. Das ist für einen Trainer, glaube ich, auch nicht so einfach, oder? So eine Athletin.
Genau. im Endeffekt versucht man ja, ich glaube, wenn ein Profiathlet anschließend Trainer wird, versucht er natürlich, egal jetzt mal, ob im Profibereich oder dann natürlich auch bei den Hobbyläufern. Aber man versucht ja, das, was man selber gemacht hat, das, was man gelernt hat, sozusagen umzusetzen und auf einen neuen Athleten zu münzen. Das habe ich auch probiert. Im Endeffekt haben wir unsere Zusammenarbeit im Herbst 2011 begonnen, genau. Und haben die Olympischen Spiele 2012 in London vorbereitet. Das hat auch alles ganz gut funktioniert. Mocky hat sehr gut mitgezogen, hat das, was ich trainingsmethodisch vorgegeben habe, sehr, sehr gut umgesetzt. Man muss dazu sagen, es war eine reine Fernbetreuung. Das heißt, Mocky war ja damals auch schon eine erfahrene Athletin. Ich habe die Pläne gemacht, wir haben viel telefoniert, wir haben viel ausgewertet, aber im Grunde hat sie den Trainingsalltag sozusagen alleine gestaltet. Und ja, es hat dann sozusagen ein bisschen gedauert, aber irgendwann kam natürlich auch so die Mocky wieder durch. Das heißt, eigene Ideen, möglichst jeden Wettkampf laufen, egal ob 3000 Meter in der Halle oder Marathon 2 Wochen später. Das heißt, da sollte natürlich ganz, ganz viel abgedeckt werden. Und irgendwann hat sie dann auch so ein bisschen ihren eigenen Weg genommen. Man muss dazu vielleicht noch sagen, 2012, wie gesagt, Olympia, sie hat sich qualifiziert, das Rennen war okay. Sie hätte bei der EM vielleicht sogar eine Medaille machen können, ein bisschen schnell angelaufen. Aber gut, das sieht man als Trainer natürlich hinterher nochmal anders als der Athlet im Rennen selber. Dann gab es den New York Marathon, den wir vorbereitet haben. Der fand nicht statt, obwohl Mocky schon runtergereist war durch den Hurricane damals, ja. Durch die Überschwemmung. Dann haben wir relativ schnell versucht, die Kurve zu kriegen, haben den Frühjahrsmarathon 2013 vorbereitet. Da ist sie in Boston gelaufen. Das war das Rennen mit dem Anschlag. Auch da natürlich irgendwo tragische Geschichte. Natürlich, auch wenn sie ihr Rennen zu dem Zeitpunkt ja schon im Ziel gefinisht hat. Aber da hat sie sich vielleicht ein bisschen zu sehr an Mia das Vorbild genommen. Da ist sie mit einer Mitläuferin bei Kilometer 5 vom Feld enteilt, ist bis Kilometer 25, glaube ich, vorm Feld hergelaufen. Ja, und hinten raus, wo dann sozusagen die Post abging, hat ein bisschen Kraft gefehlt. Und danach haben wir ja entschieden, sozusagen unsere Zusammenarbeit zu beenden, weil die Meinungen halt zu weit auseinander gingen. Ja, ich glaube, dass ich vom Typ her halt anders bin. Und da will ich jetzt gar nicht sagen, gut oder schlecht oder was ist erfolgreicher. Ich habe vorhin gesagt, wie ich es kennengelernt habe mit Wolfgang Heinig, sehr strikt, sehr geradlinig vorgegeben. Training steht auf einem Zettel, das wird abgearbeitet, wird hinterher wieder auf den Zettel geschrieben als Protokoll und eingereicht sozusagen. Und Mocky ist da anders. Und das ist auch gut. Sie hat große Erfolge damit gefeiert. Und ich glaube, dass wir da einfach nicht optimal zusammengepasst haben. Wir sind heute noch befreundet. Das funktioniert alles problemlos. Aber das war damals einfach ein Versuch. Und der hat nicht hundertprozentig funktioniert. Aber ja, aber auch da kein Grund, irgendwie böse hinterherzuschauen.
Ja. Nee, auch das ist jetzt gar nicht böse gemeint, aber es zeigt auf jeden Fall mal wieder, wie belastungsverträglich du bist. Wenn ich das mal so sagen darf, Mocky nimmt mir das, glaube ich, auch nicht übel. Wir verstehen uns da, glaube ich, auch sehr gut und sie weiß, wie das gemeint ist. Jetzt überfalle ich dich nochmal. Gibt es eine Geschichte aus der Zusammenarbeit mit Mocky, wo du jetzt sagen würdest, also da hast du mal so richtig die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, weil sie wieder für irgendeine Fernsehshow oder sowas auf einmal unterwegs war, statt zu trainieren oder bei irgendeinem Promi-Dinner mitgekocht hat? Oder das sind ja auch immer so diese High-Society-Glamour-Girl-Geschichten, die sie ja jetzt noch mehr gemacht hat, aber auch früher schon immer mal wieder dazwischen kam?
Also ich glaube, dass es damals damals waren die Fernsehshows ja noch nicht so präsent bei ihr. Mhm. Das ist ja ein bisschen später alles gekommen. Wir haben eine ganz kleine Sache, wir haben 2012 vor den Olympischen Spielen haben wir ein gemeinsames Trainingslager, war ich ein paar Tage mit in St. Moritz oben und da ging es natürlich neben dem Training, was sie absolviert hat, Gottes Willen, auch darum, dass sie sich im Trainingslager immer mal mit einer Handtasche von einer nicht ganz so günstigen Firma belohnt hat. Da ging es natürlich in den Gesprächen dann auch mehr um die Handtasche als um die Trainingsinhalte des nächsten Tages. Von daher, Gottes Willen, das sind wirklich Kleinigkeiten und da ist jeder einfach anders und das soll auch so sein. Und von daher habe ich da jetzt keinen Bock, den sie irgendwo geschossen hat, weil trainingsmäßig war sie gut unterwegs. Sie hat hart an sich gearbeitet, sie hat viel trainiert und da soll auch kein falsches Bild entstehen. Und sie hat ihren Weg jetzt irgendwo gefunden, auch mit diesen Fernsehshows und den Auftritten. Ihr war damals natürlich auch fast schon wichtiger, dass sie in der Bunten steht und nicht in der Runners World, so ein bisschen vielleicht überspitzt gesagt. Aber das ist einfach Mocky und dafür lieben sie sehr, sehr viele so. Und von daher soll da auch jeder seine Nische oder sein Spielfeld im Endeffekt suchen und finden.
Ja, sensationell. Also ich habe mit Mocky auch schon zwei Folgen, glaube ich, aufgenommen. Und in der einen ging es auf jeden Fall auch wieder darum, denn gerade dieses mit der Handtasche, da hatte ich auch so eine Erfahrung mit ihr, dass er auch irgend so eine tolle Handtasche sich irgendwo gekauft hatte im Trainingslager. Und dann, da war ich schon mal ganz geschockt, als ich rausgekriegt habe, was sowas kosten kann. Und dann hat sie mir noch erzählt, ja, aber die Handtasche war gar nicht so schlimm, aber das kleine Portemonnaie, das auch noch dazu passt, das habe ich mir auch noch gegönnt für so und so viele 100 Euro. Und ich so, ich bin wirklich aus allen Wolken gefallen. Du hast völlig eine andere Welt als die, in der ich so aufgewachsen bin. Aber eben, ja, einfach richtig klasse mit der. Kann man sehr viel Spaß haben. Als Trainer, glaube ich, ist die Situation da oft auch ein bisschen anstrengend gewesen. So, aber darüber jetzt genug gequatscht. Jetzt tatsächlich noch mal ins Heutige. Ja, oh, ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken hier. Ich finde das schon wieder zu spannend heute. Liebe Leute, ihr habt nichts dagegen. Ja, die Podcast-Folge dauert heute wieder ein bisschen länger. Ich habe noch zu viel auf meinem Zettel stehen, was ich ihr unbedingt noch ansprechen will. Ne, deswegen, da kommt noch ein bisschen was jetzt. Dein Buch, lieber Carsten, hast du jetzt ein paar Mal angesprochen. Ne, was ist da genau jetzt? Ist das so ein bisschen, ja, viele Laufcamps ausgefallen, viele Vorträge ausgefallen. Und jetzt, ne, bevor ich das, was ich sonst den Leuten immer direkt erzähle, einfach vergesse, schreibe ich ein Buch oder was hast du jetzt genau getrieben?
Ja, also natürlich war es, glaube ich, eine sinnvolle Zeitnutzung in Anführungsstrichen in den letzten Monaten. Der Gedanke, den gab es eigentlich schon länger. Ich habe ihn dann immer wieder ein bisschen weggeschoben. Norbert Hansen, Chefredakteur von laufen.de, hat mir eigentlich schon oft gesagt, das sollten wir oder solltest du auf jeden Fall mal in Angriff nehmen. Durch Corona war es jetzt möglich. Eigentlich geht es mir darum, dass ich in erster Linie, ich habe ja keine Biografie oder was geschrieben, sondern ich habe ein Trainingsbuch geschrieben. Anhand der Rekorde natürlich vielleicht auch verständlich ausgerichtet auf die gezielte Wettkampfvorbereitung über 10 Kilometer und im Halbmarathon. Das heißt, vom Einsteiger bis zum ambitionierten Wettkampfläufer findet jeder in dem Buch eigentlich alles, was er für eine gezielte, für eine ordentliche Wettkampfvorbereitung benötigt. Ich stelle so ein bisschen die Frage, läufst du noch oder trainierst du schon? Weil für mich Training irgendwo auch ein Ziel verfolgen sollte, einen Plan verfolgen kann, der soll gar nicht zu sehr einschränken. Der muss natürlich auch in den Alltag des Hobbyläufers passen, muss adaptierbar sein. Aber ich glaube trotzdem, dass sich viele Läufer leichter tun, auch mehr motiviert sind, wenn sie da einen gewissen Plan vor sich haben, der in der Woche ein bisschen Struktur reinbringt. Und was ich gemacht habe, also es sind insgesamt auch jeweils 7 Trainingspläne für unterschiedliche Zielzeiten, für einen 10 Kilometer oder für einen Halbmarathon Wettkampfvorbereitung drin. Ich habe zu jeder Trainingseinheit auch Geschwindigkeiten dazugegeben. Es ist relativ neu. Meistens hast du ja in Trainingsplänen, sage ich mal, eher Herzfrequenzbereiche. Lauf bitte bei 75% deines Maximalpulses. Mhm. Das ist nach wie vor wichtig und das muss auch dazu passen, Gottes Willen. Ich möchte dem Läufer aber trotzdem so ein bisschen mit an die Hand geben, okay, wenn du den Wettkampf in der Geschwindigkeit laufen willst, dann solltest du vorher einen Dauerlauf in dem Bereich laufen, dann solltest du vorher einen Tempolauf oder einen Tempodauerlauf oder ein Fahrtspiel in dem Bereich laufen. Das heißt, schon ein bisschen konkreter. Immer natürlich, die Voraussetzung ist, dass derjenige zum Beginn des Trainingsplans auch das Grundniveau mitbringt, was natürlich entsprechend auch beschrieben ist. Ja. Und von daher war das natürlich für mich eine sehr, sehr spannende Geschichte. Was ich dazu kombiniert habe, ist es, dass es einfach auch spannende Geschichten aus meiner Karriere dazu gibt. Sozusagen Sachen, über die wir jetzt auch schon gesprochen haben. Trainingslager Mexiko, Rennverläufe in Paderborn oder in Berlin. Es gibt auch eine Geschichte von Dieter Baumann über unsere gemeinsame Zeit, Bahn oder Straße. Waldemar Schöpinski, das Idol meiner Kindheit. Also ich komme ja aus Leipzig, er aus Halle. Als ich als 10-Jähriger vorm Fernseher saß und er Olympiasieger in Moskau geworden ist im Marathon, war das für mich mein Idol. Ja, wir haben uns jetzt unterhalten, wir haben eine Geschichte draus gemacht, wie das damals war. Er wusste das natürlich gar nicht, dass ich sozusagen ihm nachgeeifert bin. Aber all so eine Sachen sind auch im Endeffekt in diesem Buch. Und von daher ist es für mich einfach eine runde Geschichte, ja, für mich als Athlet selber das Ganze auch nochmal aufgearbeitet zu haben, aber mit ganz, ganz vielen Tipps, mit ganz, ganz vielen Kapiteln für alles, was der Läufer so braucht. Ich glaube, sehr abwechslungsreich oder ich hoffe, sehr abwechslungsreich geschrieben, eben auch durch die Geschichten und inzwischen auch als Hörbuch verfügbar. Auch da sozusagen, ja, kann man sich's anhören, auch wenn Buch natürlich relativ lang ist, aber in verschiedene Kapitel dann. Und von daher für mich natürlich eine spannende Geschichte. Ich habe rund ein halbes Jahr fast täglich dran gearbeitet. Und das dann in der Hand zu halten, dass das Ergebnis, das ist natürlich schon, ja, nette Geschichte. Du weißt das auch von deinem Buch. Und das macht einfach, ja, irgendwo auch Spaß. Und jetzt schauen wir mal. Und ich hoffe, dass es eben die Laufgemeinschaft entsprechend auch annimmt.
Ja, es ist jetzt verfügbar. Also man kann es bestellen. Wie heißt es und was kostet es?
Genau. Also das Buch heißt Dein Running Coach. Nicht mehr und nicht weniger. Lass mich dein Running Coach sein, sozusagen. Es ist im Delius Glasing Verlag herausgekommen. Kostet 24,90 und ja, überall verfügbar, wo Bücher zu bestellen sind. Oder wer möchte, gerne auch direkt über meine Homepage einfach eine E-Mail an mich schreiben. Ich verschicke im Moment Exemplare mit persönlicher Widmung. Das heißt, da kommen einmal noch die Versandkosten drauf. Für 27,50 € gibt es das Buch bei mir persönlich unterschrieben mit einer Wunschwidmung und entsprechend dann natürlich auch als Motivation für die nächste Wettkampfvorbereitung.
Also richtig cool für alle, die jetzt sagen, hey, vielleicht im Frühjahr habe ich noch was vor oder im Herbst habe ich Pläne und möchte jetzt einfach mal mehr Struktur in mein Training bringen, wirklich das Ganze nochmal auf das nächste Level heben. Und gerade dieses mit der persönlichen Widmung mache ich immer ganz gerne. Das ist halt auch genial, wenn man einfach mal ein Geschenk für jemanden sucht. Ne? Dass man sagt, na klar, kann man sich selber schenken, sowas. Aber wenn da dann eben drin steht, hey, hier für meinen Lieblingstrainingskollegen Alfred, ne? Das ist einfach nochmal richtig, richtig cool. Und dann kann da auch ein bisschen was Persönliches noch mit rein, noch irgendwie ein Motivationsspruch oder sowas. Finde ich auch immer eine richtig, richtig gute Geschichte. Leute, überlegt euch das mal. Ich verlinke das Ganze natürlich hier auch in der Podcast-Beschreibung nochmal, wie das Buch heißt und die Webseite hier vom Carsten, wo ihr das Ganze bestellen könnt. Ich würde sagen, ja, nach dem Gespräch heute spätestens solltet ihr wissen, der weiß ganz genau, worüber er spricht und im Zweifelsfall dann auch, worüber er geschrieben hat. Buch, eine Sache, ja, aber wir haben ja noch so ein paar andere Sachen gemeinsam, ne? Laufcamps unter anderem machst du ja jetzt auch schon seit vielen Jahren sehr erfolgreich, ja, jetzt mit Pandemie, meine Güte, was war das für ein Mist, das eine ist wieder ausgefallen, das nächste hat stattgefunden, ja, das bucht aber auch kein Mensch, weil keiner weiß, ob man irgendwie in 3 Wochen ins Laufcamp fahren kann oder nicht, also ein riesen Heckmeck und riesen Hin und Her. Auf der einen Seite schön, weil man hat dann auf einmal Zeit, ein Buch zu schreiben. Ne? Auf der anderen Seite aber natürlich auch eine richtige Challenge. Wann geht's bei euch jetzt das nächste Mal los? Und das machst du tatsächlich ja auch mit Laufen.de zusammen unter anderem, ne? Und mit Interair.
Genau, wir haben uns entschieden, die Laufcamps jetzt im Frühjahr planmäßig stattfinden zu lassen. Es gibt aktuell keine großen Einschränkungen vor Ort. Wir werden Ende Februar, also schon in 3 Wochen, unser Premium-Laufcamp an der Algarve in Montegordo veranstalten. Das ist in Kooperation mit SCC Events, also mit dem Berlin-Marathon. Wir haben das Medical-Team vom Berlin-Marathon mit vor Ort, werden eine Leistungsdiagnostik anbieten und das soll eigentlich so der Startschuss ja zu einer langfristigen Wettkampfvorbereitung sein, auf allen Niveaus natürlich. Auch einen Startplatz für den Berlin-Marathon sozusagen kann man bei uns dazu buchen, auch wenn er in der Verlosung schon sozusagen nicht mehr zur Verfügung steht. Das ist unser Premium-Camp an der Algarve. Das findet vom 26. Februar bis 5. März statt. Anmeldung noch möglich. Muss man sich ein bisschen beeilen. Und dann haben wir 2 Wochen später noch unseren Klassiker auf Mallorca. Mallorca, eine Insel, wo, ja, immer die Deutschen hinwollen, wo viele natürlich im Endeffekt das Ganze auch im Frühjahr für den Sport nutzen wollen. Radfahrer sind unzählige da, aber auch Läufer und Triathleten. Ihr habt euer Camp ja auch auf Mallorca. Von daher, das ist natürlich auch ein schönes Zielgebiet, wo man gut auch flugmäßig hinkommt. Und da werden wir eine Campwoche vom 19. März bis 26. März veranstalten. Und auch da kann man sich noch anmelden. Entsprechend, wir haben ein großes Trainerteam dabei. Also mir ist bei den Camps einfach wichtig, dass ich 6 bis 8 Experten oder Trainer mit vor Ort habe. Weil ich glaube einfach, oder ich möchte mich bei den Camps nicht alleine einfach nur vorne hinstellen und sagen, was ich erlebt habe, sondern ich möchte aus möglichst vielen Bereichen sozusagen Experten das Wort geben und den neuesten Stand der wissenschaftlichen Arbeit oder auch der neuesten Trends rüberbringen. Und der größte Vorteil für mich ist natürlich, dass wir bei den Praxiseinheiten, bei den Läufen einfach alle Geschwindigkeiten anbieten können. Ja, weil wenn ich 6 bis 8 Trainer vor Ort habe, habe ich auch 6 bis 8 Laufgruppen und kann jeden Tag Geschwindigkeiten sozusagen neu vorgeben. Trainingsinhalt, ruhiger Dauerlauf und dann kann jeder Teilnehmer entscheiden, okay, ich gehe heute eine Gruppe vor, ich gehe eine Gruppe hinter und das Ganze im Abstand von 20 oder maximal 30 Sekunden. Das ist, denke ich, effektives Training. Das geht natürlich nur durch relativ große Campgruppen. Ja. Wir haben vor der Pandemie in 3 Camps 150 Teilnehmer gehabt. Da sind wir noch ein ganzes Stück von entfernt. Aber vielleicht ist ja der ein oder andere noch dabei, der sagt, er möchte jetzt noch spontan den optimalen Start in die Laufsaison 22 erleben. Auch das ist natürlich möglich. Du hast gerade gesagt, die Reisen sind über Interair, unseren Reisepartner, buchbar. Bei laufen.de kann man auch Informationen bekommen oder auch bei mir. Und dementsprechend freue ich mich jetzt wieder auf die Camps und bin guter Dinge, dass wir 2-mal eine tolle Woche in der Sonne haben werden und die Teilnehmer im Endeffekt ihr Hobby dort natürlich genießen können und alle Informationen mitbekommen, die sie ja einfach brauchen.
Sehen wir uns eventuell am 20. März da beim Palma Halbmarathon oder Marathon oder sowas?
Ich werde selber nicht nach Palma rüberkommen, weil es mitten in unserem Camp ist. Wie gesagt, ja. Wir starten ja am 19. Mhm. Und ich finde es immer schwierig, in so ein Camp einen Wettkampf zu integrieren. Ja. Das kann man machen, aber da muss man natürlich sehr vorsichtig sein, sage ich mal. Gerade auch, ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Teilnehmer innerhalb des Camps eher noch mehr trainieren, als sie es zu Hause gewohnt sind.
100%.
Und wenn man dann vorher oder hinterher noch einen Wettkampf draufsetzt, ja, wird es für den einen oder anderen dann doch ein bisschen tricky, sage ich mal. Ja. Und von daher ist das natürlich rein theoretisch machbar, aber wir bieten es jetzt nicht direkt als Programmpunkt unseres Camps an.
Ja, bei uns ist das mit drin, deswegen haben wir genau die Woche vom 14. bis 21. fahren wir. Ich versuche dann auch immer den Leuten zu erzählen, liebe Leute, ja, wir bieten das an, zum Schluss nochmal als Highlight, aber seht ja. Das eher dann als Klassenausflug, ja, so als Team-Spirit-Ding irgendwie. Genau. Ne, das heißt, ein paar laufen da, aber machen das dann eben eher als Erlebnislauf und dann fahren die anderen mit zum Anfeuern. Und das finde ich halt dann auch immer irgendwie ganz reizvoll, aber ganz klar.
Auf jeden Fall. Ich kenne den Halbmarathon in Palma im Frühjahr jetzt auch nicht. Ich meine, der im Herbst, der ist ja wirklich toll, er ist schön, aber er ist auch nicht schnell. Also Amanal wird dort keinen deutschen Rekord laufen, sondern es ist eher ein Lauf, sagen wir mal, der fürs Feeling ist, der für die Strecke ist. Das ist wie eine Stadtbesichtigung in der Altstadt. Und von daher gebe ich dir natürlich vollkommen recht, ja, wenn die Teilnehmer sozusagen ihre Geschwindigkeit anpassen und den Ehrgeiz vor der Startlinie ablegen, dann ist es eine tolle Geschichte, auch am Ende von so einem Camp.
Ja. Wir haben dieses Jahr übrigens, wo du auch gerade erzählt hast, über deine ganzen Co-Trainer und Experten, die du alle mit dabei hast. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber jetzt darfst du mal raten, wer bei mir unter anderem als Co-Trainer mit dabei ist. Den hast du nämlich zwischendurch tatsächlich ja auch schon mal erwähnt. Was für ein Zufall.
Der Alex ist relativ lange schon bei euch dabei. Genau. Der war auch mehrere Jahre bei uns. Entsprechend dabei und ja, alles gut. So ist der Lauf der Dinge, aber viele Grüße an Alex und er weiß ja jetzt, er hat meine Karriere beendet.
Genau. Weiß ich nicht, ob das schön ist oder nicht so schön ist, aber auf jeden Fall die Lauf-Community und jeder kennt jeden, finde ich wieder witzig. Ja, so sieht's aus mit den Laufcamps tatsächlich. Also auch da gerne nochmal nachgucken, Leute. Ich verlinke hier auf jeden Fall mal auch die laufen.de Laufcamps mit dem Carsten und Interair. Ne, meins natürlich auch, keine Frage, ja. Und dann bist du unter anderem auch mittlerweile als, ne, du hast vorhin ganz kurz erzählt, Cheforganisator in Peuerbach beim Silvesterlauf unterwegs. Ne, auch das so eins von den vielen Standbeinen, die du dir so erarbeitet hast. Ja, auch ein ordentlicher Aufwand, oder? Da nochmal irgendwie Trubel zu machen.
Ja, das ist natürlich, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, okay, wir haben die Möglichkeit, unser Hobby sozusagen nochmal zum Beruf zu machen. Auch da haben wir in den letzten Jahren gemerkt, dass nicht alles immer nur sozusagen funktioniert und glatt läuft. Und für mich ist die Organisation von Laufveranstaltungen von jeher schon ein wichtiger Punkt auch in dem Bereich. Ich bin bei verschiedenen Laufveranstaltungen in Österreich organisatorisch mit dabei. Sei es der Wachau-Marathon, sei es der Wings for Life in Wien, teilweise Kärnten läuft, oder auch der Metro-Marathon in Düsseldorf. Das sind natürlich Sachen sozusagen, wo ich auch meine Erfahrung wieder einbringen kann. Für mich jetzt neu ist, Bei dem Silvesterlauf, Peuerbach klingt jetzt erstmal nach einer kleinen Veranstaltung, sind auch nur in Anführungsstrichen 1000 Teilnehmer. Aber es ist von der Gesamtorganisation, vom Event her natürlich einer der medienmäßig beachtetsten Silvesterläufe ganz Europas, weil wir dort sehr großen Wert auch auf den Lauf der Asse legen. Ich selber bin vor 30 Jahren das erste Mal zu dem Silvesterlauf gefahren, habe ihn insgesamt 6-mal gewonnen. Später dann als Athletenmanager auch mal Jan Fitschen verpflichtet. Jan ist mal in Peuerbach gelaufen. Das ist wirklich ein Highlighten-Event. Und für mich war es jetzt natürlich eine große Chance, aber auch eine große Herausforderung, sozusagen die Gesamtorganisation zu übernehmen, weil da natürlich gewisse Budgets sozusagen organisiert werden müssen, weil da viele organisatorische Dinge anstehen in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten. Aber es ist einfach ein Projekt, was über das ganze Jahr sozusagen auch arbeitsmäßig verteilt werden kann, wo ich die Zeit zu habe. Und was natürlich auch mal, ich sag mal, wir werden ja alle nicht jünger, auch in der Perspektive sozusagen eine Aufgabe ist, wo ich selber nicht von weg oder mitlaufen muss. Ja. Vielleicht ist das ja irgendwann auch mal ein Punkt, der wichtig ist.
Das ist ein gutes Stichwort, wollte ich die ganze Zeit auch noch fragen, weil wo ich dich so vor mir sehe hier, du bist aber auch noch sehr, sehr fit und drahtig. Wie viel läufst du noch so in der Woche eigentlich?
Ja, im Moment nicht genug, sagen wir es mal so.
Keine 250, 280 Kilometer mehr gerade.
Nein, also ich lasse mir die Pläne nicht mehr von Wolfgang Heinrich schreiben, von daher, nein, Gottes Willen. Also ich versuche noch 2-3 Mal die Woche was zu machen. Ja. Es ist klappt nicht immer, hängt teilweise an ganz unterschiedlichen Sachen an Terminen. Ich hatte letztes Jahr eine kleine Knie-OP, auch da muss man ein bisschen aufpassen, Muskulatur erstmal wieder aufbauen. Das heißt, alles gut, Laufen macht weiterhin Spaß, aber ja, als Selbstständiger sollte man ja auch in dem Bereich über 60 noch planen. Auch da kann man laufen. Da gibt es ganz, ganz viele Hobbyläufer, die viel unterwegs sind. Das habe ich auch vor. Aber wie sagt man so schön, kluger Mann baut vor. Und von daher war das auch einfach auch eine reizvolle Geschichte.
Ja, sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Okay, 1:30. Heute wird es mal wieder ein richtiger Ausdauer-Podcast hier für euch, liebe Freundinnen und Freunde des Laufsports. Aber eins habe ich natürlich noch für euch, beziehungsweise eins hat hoffentlich der Carsten hier noch für euch. Wir haben schon ein bisschen was gehört über Trainingslager, ne, aber nicht ohne Grund sind wir ja hier in der Nerd-Folge gelandet. Und da ist ja immer ein laufendes, einfach ist das Motto, ist der Titel, ja, aber der Untertitel ist immer einmal im Trainingslager. Und nachdem wir hier jetzt mittlerweile mitgekriegt haben, dass der Carsten schon wirklich auch viel in der Welt rumgekommen ist, würde ich jetzt gerne nochmal so deine lieblingslustigste, beeindruckendste Trainingslagergeschichte hören. Vielleicht von deinem eigenen Trainingslager, vielleicht aber auch aus einem Laufcamp, wo irgendeiner besonders viel Unfug getrieben hat. Ne? Fällt dir irgendwie sowas ein? Ich habe dich da auch wieder sehr, sehr kurzfristig erst gebrieft. Das fällt mir dann meistens so im Vorgespräch des Podcasts ein. Aber du hast was auf Lager für uns, ja?
Ja, es gab in der Tat eine Geschichte im Trainingslager in Mexiko. Ich war 1991 das erste Mal da oben im Trainingslager. Und wir hatten, ich habe es vorhin gesagt, eine Laufstrecke auf 3200 Meter Höhe mitten im Wald. Wir mussten dazu, also wir konnten mit dem Auto sozusagen dahin fahren und mussten dann noch so 20 Minuten den Berg hoch spazieren. Und da oben gab es, ich habe keine Ahnung, wie damals die DDR-Trainer diesen Weg gefunden haben, einen circa 7 Kilometer langen ebenen Weg, der an so einer Böschung war. Er ging auf der einen Seite ging sozusagen der Berg hoch, auf der anderen Seite die Böschung runter. Und dort waren wir eigentlich, da war keine Menschenseele, wir haben dort trainiert. Wolfgang Heinig, unser Manager Helmut Ebert und Katharina als kleines 2-jähriges Kind haben vorne im Endeffekt gewartet. Katharina hat da gespielt und wir waren 3 Athleten. Das heißt, ich habe damals alleine trainiert, hatte keinen Trainingspartner dabei. Dann war Katrin Dürre im Endeffekt noch mit dabei, bei den Dauerläufen natürlich etwas langsamer. Und die Annette Finke, das war eine Marathonläuferin, auch aus DDR-Zeiten, kurz nach der Wende, international sehr, sehr erfolgreich. Ich muss dazu sagen, sie war circa 1,60 Meter groß. Kommt gleich noch dazu, warum das entscheidend ist. Im Endeffekt habe ich meinen Dauerlauf gemacht, kam zurück und circa 1-2 Kilometer, bevor ich wieder bei Wolfgang Heinig an der Wendestelle gewesen wäre, stand plötzlich eine Kuh auf dem Weg. Eine wilde Kuh mit einem Kalb, mit einem jungen sozusagen. Ich habe mich nicht wirklich an dieser Kuh vorbeigetraut und habe gedacht, okay, jetzt stoppst du deine Uhr ein, wartest, Katrin kommt da gleich und mit der zusammen kommst du da schon irgendwie vorbei. Katrin kam, lief einfach weiter und ich habe den Moment verpasst und die Kuh hat den Weg wieder zugemacht und ich stand immer noch da. Dachte, super. Meine letzte Hoffnung war Annette Finke, wie gesagt, eine kleine Läuferin, 1,60. Ich natürlich, okay, wenn die kommt, läufst du sofort mit der gemeinsam an dieser Kuh vorbei. Auch das hat nicht wirklich funktioniert. Im Endeffekt ist es dann so ausgegangen, dass ich mich irgendwann vorbeigetraut habe, dummerweise aber das Kälbchen von weg gelaufen ist. Das heißt, das Kälbchen von weg, ich dazwischen und die Mutter hinterher, weil sie dachte, ich will das Kälbchen. Bin dann schreiend durch den Wald gelaufen, ein paar hundert Meter. Manager, Trainer vorne haben gedacht, ich wäre wahrscheinlich gerade überfallen und ausgeraubt. Das Ganze ging 100, 150 Meter. Irgendwann ist das Kälbchen glücklicherweise abgebogen und die Kuh hat mich in Ruhe gelassen. Von daher, ja, auch da konnte ein Dauerlauf schon mal ein bisschen intensiver werden, ein bisschen schneller werden durch solche Erlebnisse. Und glücklicherweise hat sich das dann in den weiteren Trainingseinheiten und auch in den nachfolgenden Jahren nie wieder wiederholt. Keine Ahnung, wo die beiden hergekommen sind, aber sie haben meinen Dauerlauf auf jeden Fall um eine nicht notwendige Episode bereichert.
Sehr schön, sehr schön. Also, liebe Leute, ja, habt ihr mitgekriegt, ja, man kann sich seine Tempoläufe, seine Tempomacher auch an den verrücktesten Orten so zusammensuchen. Ne? Das kann auch mal eine Kuh sein, die einen dann nachher zu Weltklasseleistung befähigt, beflügelt, was auch immer. In dem Moment war es nicht so angenehm, aber im Nachhinein kann man auch über so ein Abenteuer dann, glaube ich, ganz gut lachen und hat auf jeden Fall was zu erzählen. Lieber Carsten, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für die coolen Geschichten. Ich drücke dir natürlich ganz, ganz herzlich, ganz, ganz stark und fest die Daumen für eure Laufcamps, für dein Buch auch, ja. Bin gespannt, wann wir uns das nächste Mal über den Weg rennen. Vielleicht ist es auf Mallorca, vielleicht ist es, keine Ahnung, beim nächsten Rennen, wo auch immer du dich da rumtreibst, du als Organisator, ich vielleicht nachher wieder als Geschichtenerzähler am Mikrofon oder was auch immer ich da so mache. Oder vielleicht laufen wir auch selber nochmal mit, ne? Mal gucken.
Alles möglich.
Genau, würde ich sagen. Und ich werde auf jeden Fall das nächste Mal, wenn ich Mocky wieder hier im Podcast habe, die auch nochmal fragen, wie denn die Zeit mit dir als Trainer so war.
Okay. Ihr wird wahrscheinlich ganz was anderes erzählen.
Ja, natürlich, natürlich. Okay, also dann an dich ein herzliches Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, an euch natürlich auch ein herzliches Dankeschön. Viele Grüße raus an euch. Viel Spaß bei euren nächsten Trainingseinheiten. Ja, ich wünsche euch viel Vergnügen. Guckt gerne hier nochmal in die Beschreibung. Überlegt mal, ob so ein Laufcamp nicht mal für was für euch wäre, ob nicht das Buch vom Carsten vielleicht für euch spannend klingt. Und dann, ja, sagen wir beide tschüss und auf Wiedersehen, wünschen euch ein frohes, verletzungsfreies Lauffrühjahr. Und Carsten, hast du noch eine große Weisheit, die du zum Schluss noch mit auf den Weg geben kannst?
Einfach nur die Frage, lauft ihr noch oder trainiert ihr schon?
Yes.
Also viel Spaß.
Excellent. Macht's gut, Leute. Und vielen Dank, lieber nochmal, lieber Carsten. Bis denn. Tschüss.
Tschüss.